Wir fangen gleich an mit, ich sag es einfach, mit der für mich besten deutschen Mystery-Serie, die ich bis heute gesehen habe.
Ein Intro für alle Fälle. Der Podcast über Serien- und Filmanfänge. Von und mit
Leslie Sternenfeld
und Martin Bross.
Hallo und wieder einmal willkommen bei Ein Intro für alle Fälle, Folge 16. Das Rätsel in der letzten Folge war vielleicht nicht ganz so schwer mit dem kleinen Wortspiel und ihr seid bestimmt darauf gekommen und jetzt wisst ihr es ja, wir behandeln heute unsere erste deutsche Serie. War keine Absicht, ist einfach so gekommen. Es handelt sich um Kohlraben Schwarz. Und Leslie, du hast sie ja auch schon gesehen.
Ich habe sie ja auch gesehen und hallo auch von meiner Seite. Ich würde dieses Urteil durchaus teilen wollen. Diese Serie ist so gut, sie ist aber auch so besonders und so eigenständig, dass sie ja wirklich auf verschiedenen Ebenen herausragt. Das Intro übrigens auch. Und ja, was kann dann besser passen bei uns, als dass wir uns drüber unterhalten? Und wir unterhalten uns nicht nur zu zweit diesmal. Also auch von daher wird es eine ungewöhnliche Folge.
Ja, wir haben diesmal Gäste eingeladen, die werden hier und da dann in das Gespräch mit integriert und wir haben es ja auch schon verraten, der Kreateur des Ganzen wird heute dabei sein. Tommy Krappweis, der hat diese Serie nämlich zusammen mit dem Schauspieler Michael Kessler ersonnen und ausgearbeitet. Und wir haben einen alten Bekannten mit an Bord, Wolfgang Fröning, den kennt ihr aus den Star Trek Folgen. Wolfgang Fröning fungiert diesmal als Vermittler zu Tommy Krappweis, weil er mit ihm über mehrere Projekte schon verbunden ist. Und wir haben noch einen Special Guest, Leslie, den hast du dir noch herangezogen. Vielleicht sagst du mal was?
Das hat sich ganz kurzfristig jetzt ergeben. Wir werden auch ein Gespräch haben mit dem Komponisten oder einem der vielleicht dem wichtigsten Komponisten dieses Serienprojektes, Andreas Lenz von Ungarn Steinberg.
Stein oder Stern? Das ist hier die Frage und die Antwort ist Stern, Sternberg.
Mit dem habe ich gerade eben direkt vorher kurz gesprochen, um abzusprechen, dass wir beiden morgen ein Gespräch über die Musik der Serie und des Intros führen werden. Ja, wie ist sie entstanden? Warum ist sie so, wie sie ist? Und das wird eine sehr vielfältige Folge und das ist auch für uns schon was Besonderes. Ich freue mich sehr und ich glaube, du auch.
Absolut. Ich habe die Serie ja wirklich erst dieses Jahr gesehen, im Sommer. Und ich kann dir mal kurz erklären, wie es dazu gekommen ist. Die Serie, wir verraten es jetzt mal direkt, wird leider erstmal nicht fortgesetzt. Hat aber nichts mit der Qualität zu tun. Da werden wir noch zu sprechen kommen drauf. Nein, also mir ist damals die Werbung sehr präsent vorgekommen. Ich habe die Plakate gesehen, dass das Ganze auf Paramount gestreamt wird, ab dem 8. Juni 2023 nämlich. Und habe das schon wahrgenommen, dass da etwas Neues aus Deutschland präsentiert wird. Bin aber trotzdem nicht drauf angesprungen. Und ich hatte so eine Tendenz, dass ich das gucken möchte, weil ich irgendwie mitbekam, Mystery, Deutschland, bisschen Akte X, Tommy Krappweis, hat mich alles absolut interessiert und dann hatte ich es mir vorgenommen, immer wieder anzuschauen, kam aber nicht dazu, so wie das halt mal so ist. Dann bekam ich schon mit, die Serie wird nicht fortgesetzt, also schon viele Monate später. Und dachte, ach, das ist ja schade, wenn die doch so gut sein soll. Aber ich habe sie ja auch noch nicht gesehen, verdammt. Muss ich jetzt unbedingt machen. Dann kam unser Podcast. Wolfgang fragte, wollt ihr nicht mal Kohlraben Schwarz besprechen? Da habe ich gesagt, ach Wolfgang, gut, dass du mich erinnerst. Die will ich doch die ganze Zeit schon sehen. Komm, das machen wir jetzt endlich mal. Und dann habe ich dieses Jahr endlich Zeit gefunden, da reinzuschauen. Und was heißt reinzuschauen? Ich habe sie in 2 Tagen weggebinged. Gut, es sind auch nur 6 Folgen. Aber ich hätte sie am liebsten an einem Abend weggebinged, wollte aber das wirklich genießen, weil ich wusste, nach 6 Folgen ist das ja schon wieder vorbei. Und wir haben uns die Serie an 3 Abenden dann angeschaut. Die letzte Folge haben uns absichtlich noch für den 3. Abend verwahrt. Ich war so begeistert wie schon lange nicht mehr. Diese 6 Folgen steigern sich von Folge zu Folge ins Unermessliche, treffen meinen Geschmack auf so vielen Ebenen. Da könnte ich jetzt stundenlang drüber sprechen, woran mich das alles erinnert und wo es mich abholt und was für ein toller Genre-Mashup das Ganze ist. Ja, und dann
Welche Genres würdest du denn sagen, mischen sich hier? Welche sind dir besonders präsent?
Also Mystery, so in Richtung Akte X. Es ist auch ein klassischer Krimi, wie alle Krimiserien. Wir haben so Ermittlungen, wir haben Mordfälle, die aufgeklärt werden müssen. Wir haben auch einen sehr, sehr trockenen Humor. Mhm. Auch Comedy ist dabei, aber eben so schön dezent gesetzt, dass es eine Freude ist. Mhm. Und wir haben Horroraspekte. Die Serie hat blutige Momente, so kleine Spitzen.
Und auch ab und zu mal eine größere Spitze, ne? Wenn ich da an die, was ist das, diese Antiquitätenhändlerin da denke.
Oh ja. Ja. Ja, es hat so manchmal auch ein, es gibt so manchmal so Schreckbilder, wie man die von Filmen wie 7 kennt. Ne? Also wenn man die Mordopfer findet. Die sind manchmal schon sehr wüst gestaltet. Und dadurch kommt halt dieser Horroraspekt noch in das Ganze. Und wir haben Fantasy da drin ganz stark vertreten. Mhm. Und die Serie macht das Ganze sehr, sehr geschickt. Diese Elemente steigern sich von Folge zu Folge. Das heißt, die erste Folge ist noch sehr krimimäßig, wird noch nicht ganz so übernatürlich, das wird angedeutet, so dass man nicht sofort davon überrollt wird. Und das vergleiche ich dann zum Beispiel mit einem anderen Serienhighlight, das ich liebe, Game of Thrones, die eben auch uns erst eine mittelalterliche Welt präsentieren, die man eigentlich so abkaufen kann. Da wird von übernatürlichen Dingen gesprochen, aber sie werden noch nicht gezeigt, weil sie auch dort lange keiner mehr gesehen hat. Also das Ganze ist in Vergessenheit geraten, man weiß gar nicht, ob es das wirklich hier gegeben hat. Und dann eröffnet uns auch Game of Thrones Staffel für Staffel immer mehr von diesen übernatürlichen Dingen, bis wir ganz gewohnt damit umgehen, werden also quasi erzogen, das alles anzunehmen, was da an seltsamen Dingen passiert, bis hin dann zu Riesendrachen und so weiter. Und das macht Kohlrabenschwarz eben auch. Folge für Folge wird das Übernatürliche etwas mächtiger und präsenter und kann uns dann auch gar nicht mehr groß schocken, wenn dann auf einmal ein Schwarzalb vor uns steht, eine zwergenhafte Gestalt, die vielleicht in der ersten Folge einen überfordert hätte. Wo man gesagt hätte, ach, das ist mir jetzt alles viel zu viel auf einmal, da gucke ich nicht weiter.
Was ist denn ein Schwarzalb? Also es ist ja nicht jeder Mystery-affin.
Ja, eine magische Figur. Optisch erinnert mich der Schwarzalb in seiner wirklich schönen Maske an Jim Henson-Figuren, wie in dem Film Labyrinth mit David Bowie, stimmt. Den ich liebe. Ja, ja. Und auch da akzeptiere ich halt diese ganzen Masken, weil es einfach gut eingeführt wird. Also wir werden nicht mit einem CGI-Wesen überrascht, da gibt es praktische Effekte in der Serie, was ich eben auch sehr liebe. Und dann mag ich auch so eine Figur, die natürlich ein bisschen drüber ist, aber mit diesem trockenen Humor und auf der anderen Seite dieser Ernsthaftigkeit in der Handlung und eben auch in der Krimi-Handlung, in den gruseligen Momenten, verbindet sich das sehr, sehr schön. Und ich hätte so gerne weitergeschaut nach Folge 6. Das war wirklich ein trauriger Moment, von dem ich ja schon wusste. Und ich habe es wirklich, bis heute verstehe ich es nicht, warum diese Serie nicht fortgesetzt wird.
Und darüber werden wir auch noch sprechen, auch mit Tommy Krappweiß. Und ich glaube, diese Folge soll auch durchzogen sein von der Hoffnung, dass es doch weitergeht. Ja. Ich will noch kurz aufgreifen, was du sagtest über die lustigen, die Comedy-Elemente. Du hast gesagt, die sind trocken. Und genauso ist es auch bei den Horror- oder Mystery-Elementen. Auch die sind trocken im Sinne von dezent eingesetzt. Die sind nicht drüber. Also der Schwarzalb, der ja 2 Gestalten hat. Ich will da nicht so viel verraten. Und diese besondere Gestalt, die ist ja auch nie lange zu sehen. Ja, da wird nicht zu sehr drauf gedrückt. Auch da, meine ich, stimmt die Länge und die Intensität, mit der es gebracht wird. Mhm. Also man ist nie zu sehr drüber, sowohl auf der Ebene Comedy als auch auf der Ebene Schwarzalb Mystery, um diese Beispiele aufzunehmen. Und das macht für mich diese Serie auch aus, dass man alle Elemente, und es ist ja ein Genre-Mix, dass man aber alle Elemente nie über die Grenze des Erträglichen oder des gut Wirksamen bringt. Das ist auch eine Kunst.
Ja, und vor allem biedert sich die Serie überhaupt nicht den amerikanischen Vorbildern an. Das kennen wir ja von missglückten Produktionen, wo man einfach merkt, da schielt jemand rüber, wie machen die das denn da drüben in Hollywood, dann machen wir es auch so, ist ja erfolgreich. Und dann verliert es einfach so eine deutsche Identität, so was Eigenes. Und Kohlraben Schwarz merkt man einfach an, das ist was Eigenes, das ist deutsch, auch im besten Sinne, und will nicht irgendetwas nachahmen. Also sie haben was ganz Eigenständiges kreiert, von der Art, das zu filmen, wie gespielt wird. Da wird nichts nachgeahmt. Da wird einfach nur, werden Elemente genommen, wo man merkt, da hat jeder von den Machern Lust drauf, sowas auch in fremden Produktionen zu sehen und mixt sich was Eigenes daraus, was er auch gerne sehen würde auf der Mattscheibe.
Und ich glaube, das ist auch ein eigentlich gar kein Geheimnis, kein Erfolgsgeheimnis. Es ist eigentlich eine ewige Weisheit, die aber immer wieder vergessen wird. Wenn du anfängst nachzuahmen, hast du eigentlich schon verloren. Ja, wie viele One-Hit-Wonder gibt es im Bereich des Schlagers und der Popmusik? Die haben ihren ersten Song nachgeahmt und waren dann weg. Nur als kleines Beispiel. Mhm. Und genauso ist es, wenn ich versuche, einen Stil, eine Art nachzuahmen, die nicht die eigene ist. Ja, wenn du das eigene vergisst und damit auch die eigene Begeisterung, die eigene Kreativität, die eigenen Ideen verrätst, dann hast du schon verloren. Und hier hat man von vorne bis hinten das Gefühl, da hat jemand oder da haben mehrere wirklich zu ihrer Idee gestanden und zu ihren Vorstellungen und haben das durchgezogen. Und ist vielleicht auch der Grund, dass die Serie, obwohl sie so kurz ist, obwohl es sie so kurz gibt, schon so viele Fans gefunden hat.
Wiki und die starken Fakten. Kohlraben Schwarz. 6 Folgen in einer Staffel. Deutsche Mystery-, Krimi-, Comedy- und Horrorserie von 2023. Produziert von Bumm Film und Paramount Television International Studios. Erdacht von Tommy Krappweis und Michael Kessler. Schauspieler Michael Kessler, Bettina Zimmermann, Bettina Lamprecht, Jürgen Tonkel, Peter Kettnert, Tim Safey und vielen anderen. Musik Andreas Lenz von Ungern Steinberg.
Ja, Leslie, ich weiß. Andreas Lenz von Ungern Sternberg. Leslie Sternfeld Steinberg Stern. Das ist mit zu viel Stein und Gesterne. Also, weiter.
Alexander Preu und Tobias Ceciula und anderen. Die Serie wird gestreamt bei Magenta und Prime und ist auch im BR-Fernsehen zu sehen ab Ende Oktober 25, auch in der Mediathek, aber nur bis zum 27. November. Kohlraben Schwarz basiert auf der gleichnamigen Hörspielreihe von Tommy Krappweis und Christian von Aster, die 2020 auf Audible erschien und sofort Kultstatus erlangte. Die Regie bei der Serie führte Erik Hafner. Die Drehbücher stammen von Tommy Krappweis, während die Produktion von Bumm Film übernommen wurde. Im Zentrum steht Stefan Schwab, gespielt von Michael Kessler. Ein überforderter Polizeipsychologe im Ruhestand, der nach Burnout, Scheidung und beruflicher Erschöpfung in das idyllische Voralpenland Bayerns flieht. Doch statt Erholung stößt er auf eine Kette unheimlicher Verbrechen, die tief in alte Mythen und Sagen eintauchen. In eine Welt, in der Grimms Märchen und bayerische Legenden auf blutige Weise real werden.
Es ist ja eigentlich sogar das Prinzip Quentin Tarantino. Ja, dem könnte man ja auch vorwerfen, dass alles, was er in seinen großen Filmen gezeigt hat, geklaut ist, weil er einfach die Lieblingsmomente aus seinen Lieblingsfilmen alle da reingepackt hat. Und man kann sich ja all diese Vorbilderfilme von ihm anschauen. Und das sind ja teilweise B- und C-Filme, die wirklich nur nerdiges Publikum heute noch kennt, die jetzt nach und nach auch mal veröffentlicht werden, immer mit dem Untertitel, das hat Tarantino inspiriert zu. Und da könnte man ihm jetzt auch vorwerfen, der hat das alles nachgeahmt und nur geklaut. Nein, er hat einfach das, was ihm an diesen Filmen gefiel, eben transferiert in seine Art Geschichten zu erzählen, in seiner Art Bilder zu erzeugen. Und hat eben auch einen eigenen Stil dadurch kreiert, der dann wiederum natürlich auch nach Pulp Fiction und Co. Totgeritten wurde von Leuten, die es einfach nur plagiiert haben. Und ja, Kohlrabenschwarz ist eben auch diesem Prinzip gefolgt, einfach etwas Eigenes zu kreieren aus Dingen, die den Machern eben gefallen haben.
Da denke ich auch an die Minigolfbahn, an die verfallene, verrottete, so sieht's aus, Minigolfbahn im Wald. Ja, die ist, das finde ich zum einen sehr witzig, dass sich da zwei Protagonisten treffen, um sich zu unterhalten und um ihre Auszeit zu haben. Aber diese Minigolfbahn, die ja auch ein Symbol ist für, das ist ein Symbol für, ist auch übertrieben, aber die Minigolfbahn, die ja auch steht für einfache, niederschwellige Familienunterhaltung am Sonntag, dass die in diesem Zustand dann ja ein zentraler Ort in einer Mystery-Horror-Krimi-Comedy-Serie ist. Und ja, und das so durchzuziehen, und ich hoffe, da erzählt der Tommy uns auch ein bisschen, wie diese Minigolfbahn entstanden ist.
Ja, da könnten wir wirklich mal nachfragen, finde ich auch interessant. Das ist auch eine sehr, sehr auffällige Szene, die ja ein paar Mal wiederkehrt. Und das ist wirklich interessant. Während die Minigolf spielen, erörtern sie recht ernsthafte Themen und streiten sich auch einmal richtig.
Ja.
Und ja, das ist ein schönes Setting für so etwas.
Ja, man hätte das ja auch überall woanders machen können, ja, diese Gespräche, in einer Kneipe oder einfach so im Wald oder.
Ja, ja, oder im Polizeipräsidium, wo natürlich auch Szenen spielen, unter anderem mit dem hervorragenden Axel Milberg. Und ich weiß aber von Michael Kesslers Interview, was ich im Internet gesehen habe, dass er seine Grundidee war, wenn wir eine neue Serie planen, dann, er wird schon gerne mal einen Ermittler spielen, aber nicht so langweilig nur in so Bürogängen auf dem Polizeipräsidium, wo dann alles erörtert wird. Naja, und da passt ja so eine Minigolf-Szene hervorragend, weil die hätte natürlich auf den Gängen eines Polizeipräsidiums stattfinden können, aber man geht halt in den Wald, wo ja auch die ganzen Mythen entstanden sind, um die es in der Serie geht, und spielt auf einer verrotteten alten Minigolfbahn ein paar Löcher. Man muss eben auch andere Wege gehen, um Fälle zu lösen, die eben auch auf anderen Wegen umherschleichen.
Und das ist, glaube ich, auch das, was mich an der Serie fasziniert, dass es Ebenen gibt, die sich auseinanderentwickeln. Ja, wir haben diese Mystery-Ebene, die von Folge 1 bis Folge 6 immer präsenter und immer wichtiger wird und die Handlung antreibt und strukturiert. Und wir haben dann im Grunde die Erzähl- und Handlungsebene, die zurückgelassen wird, quasi die Realität. Ja, die Ermittler im Polizeipräsidium, das Polizeipräsidium, die Stadt Rosenheim, die Polizisten, ja, die entwickeln sich im Grunde nicht so weiter oder gar nicht, während sich die Hauptprotagonisten, die verlassen ja völlig den ursprünglichen Realbereich. Und ja, die braucht man auch. Also man braucht die Realität, die bis zum Schluss erkennbar ist. Ja, das sind die Leute im Polizeiumfeld, die sind geerdet, die sind die Normalität, die Realität, wie wir sie kennen. Und dann sind da die Hauptdarsteller, die etwas erleben und die sich selbst und sich gegenseitig auf eine Weise kennenlernen, von der sie nie geträumt hätten. Und wenn, dann nur in Albträumen. Natürlich könnte man Martin noch viel mehr erzählen davon, was Kohlrabenschwarz eigentlich erzählt. Kohlrabenschwarz ist ein eigenes Universum an Typen, an Ereignissen und an Bildern.
Ja, und es geht ganz stark in die Märchenwelt. Das heißt, in unsere Zeit herüber kommen Märchenwesen, also aus den Grimmschen Märchen, aber auch aus anderen Mythologien, aus der bayerischen Sagenwelt. Also Figuren, die ich jetzt hier aus Nordrhein-Westfalen nicht so kenne, quasi auch nur in literarischer Form hier und da mal aufgeschnappt habe oder einen Film gesehen habe. Und die werden in dieser Krimi-Welt, in der wir uns befinden, wieder lebendig und spielen eine Rolle. Und das zeigt uns das Intro direkt zu Beginn. Da hat man schon eher das Gefühl, dass man in einer Fantasy-Serie ist, was sich eben nach und nach erst aufbaut. Und das ist sehr schön von der Firma. Wir haben recherchiert, wir haben es jetzt nicht so schnell herausgefunden. Ich glaube, die Firma heißt Dirty in Berlin. Und die haben das Ganze digital produziert.
Das Bild, richtig, das Videobild.
Das Videobild,
ja.
Genau.
Und sehr kunstvoll. Und wir machen ja an dieser Stelle oder in diesem Bereich in den Podcast-Folgen immer die Sollbruchstelle. Und die machen wir jetzt mal so nicht, weil wir ein bisschen erklären müssen dazu. Denn wir sagen ja sonst immer, guckt's euch bei YouTube an oder einem anderen Portal eurer Wahl. Aber Kohlraben Schwarz, das Intro, ist nicht bei YouTube. Man kann es aber finden auf der Internetseite der Videoagentur oder der Videokreativfirma, die das Intro videomäßig gestaltet hat. Und das ist die Firma, die Martin gerade ansprach und die nennt sich ja Dirty, vielleicht wie Dirty, geschrieben D-Y-R-D-E-E, Dirty.
Genau.
Dirty. Oh, it's Dirty. Ja. Und wir verlinken die Unterseite, auf der das Intro zu sehen ist und dann könnt ihr es euch da angucken. Auch die Musik ist da zu hören, auf die wir gleich eingehen. Sie hat ein paar Unterschiede zu der Version, die dann letztendlich in der Serie verwendet wurde, ist aber nicht entscheidend. Also auf dieser Seite kriegt man wirklich einen guten Eindruck vom Intro zu Kohlraben Schwarz. Eigentlich nur auf dieser Seite kriegt man diesen Eindruck. Es sei denn, man guckt die Serie auf Magenta oder demnächst im bayerischen Fernsehen. Habe ich da gerade gepfiffen bei demnächst? Hat das durch meine Zähne gepfiffen? Demnächst?
Ich habe nichts vernommen, nein.
Okay. Mein Gott, ich verfalle.
So, wenn ihr euch jetzt also dahin verlinkt habt und uns kurz verlassen habt, dann habt ihr das Ganze jetzt vor Augen und wisst, wovon ich spreche. Also, diese Firma hat wunderschön die Figuren nachgestellt als kleine oder große, kommt auf die Perspektive an, Statuen, die aussehen wie aus Stein gehauen. Sie bewegen sich dann auch nicht. Aber die Kamera bewegt sich um sie herum. Und beginnen tut das Ganze mit dem Blick auf die Figur, das erklärt sich innerhalb der Serie irgendwann, eines Hans im Glück, der mit einem Lächeln im Gesicht und seinem Beutel an einem Stab festgebunden über der Schulter durch die Gegend wandert und natürlich Abenteuer erlebt. So ist das ja mit einem Hans im Glück. Aber wir sehen ganz schnell, er denkt nur, er bewegt sich in einer normalen Welt. In Wirklichkeit steht er auf der Handfläche einer Frau, die viel, viel größer ist als Statue und ihn ja beobachtet. Ob sie Gutes oder Schlechtes im Sinne hat, das wissen wir noch nicht. Auch nicht, wer sie genau ist. Aber sie betrachtet ihn. Schaut mal, was der Hans im Glück so macht. Aber nicht nur sie betrachtet ihn, auch ein ja merkwürdiger Geselle, auch eine große Statue mit Hut und einem, wir assoziieren das mal als magischen Stab, ein Zauberstab in der Hand, hat auch schon den Blick auf ihn geheftet. Und so wandern wir durch ein Panoptikum an Sagen- und Märchengestalten, eine Gandalf-ähnliche Zaubererfigur taucht auch noch auf, ein Kämpfer in Rüstung mit Schwert, also das Ganze scheint auf einen Kampf hinaufzulaufen, ein großer Wolf steht ihm gegenüber und auf dem Wolf sitzt auch noch eine weibliche Gestalt. Und so schwenkt die Kamera zwischen all diesen Figuren hin und her, zoomt mal heran, zoomt heraus. Die Figuren haben den Anschein, als stünden sie schon länger draußen in der Witterung, haben hier und da Moos angesetzt. Also wie das so bei alten Friedhofsgrabmälern der Fall ist. Ja, da sind ja auch oft Figuren dargestellt und mit den Jahren verwittern die halt und sehen nicht mehr ganz so frisch aus. Ja, und man fragt sich beim ersten Mal natürlich, wer sind die alle? Spielen die da alle mit? Was hat das mit der Serie zu tun? Man ist ja quasi noch unschuldig, wenn man die erste Folge schaut. Und Folge für Folge wird man ja mehr in diese Fantasy-Welt hineingezogen und kann diese Figuren im Intro assoziieren mit der Handlung der Serie. Und dazu wird das Ganze untermalt mit einer schönen Musik, auf die auch die Bilder sehr schön rhythmisch geschnitten sind.
Ich finde das wirklich faszinierend, diese Figuren. Man denkt, die bewegen sich. Man denkt, diese Steinstatuen. Der Eindruck, dass die Figuren beweglich sind, der entsteht dadurch, dass sich zum einen die Kameraperspektive ändert. Ja, sie wie eine Kamerafahrt durch die Figuren durch. Und die Lichtquelle wandert. Das heißt, der Schatten auf den Körpern und der Schatten auf den Gesichtern dieser Figuren wandert auch. Also das Verhältnis von Licht und Schatten, hell und dunkel auf den Gesichtern, ist immer in Bewegung. Mhm. Man erahnt es, dass sie sich eigentlich gar nicht selbst bewegen, aber der Eindruck ist, doch, sie tun es. Sie tun es aber so, wie wir es im realen Leben nicht kennen. Und das macht das Ganze schon wieder unheimlich und mysteriös. Und das hat die Dirty Agentur, die Videofirma, auch sehr schön ausgedrückt auf ihrer Internetseite, da unter diesem Video, das wir gerade angesprochen haben, dem Intro-Video, da haben sie auch als letzten Satz geschrieben, everything has a second face, also alles hat ein zweites Gesicht. Und das scheint auch das Prinzip dieses Intros zu sein. Es ist nichts eindeutig, es geschieht langsam, es geschieht fast unmerklich, dieses Zeigen des zweiten Gesichtes. Und das macht das Ganze auch so schwer greifbar und so mysteriös, unheimlich und geheimnisvoll. Und das lässt sich auch in der Musik wiederfinden. Aber sollen wir da schon hingehen oder sollen wir noch ein bisschen bei der Optik bleiben?
Also die Optik, die pflanzt sich halt fort und diese Figuren werden im Outro eben auch nochmal aufgegriffen mit anderen Figuren, mit anderen Perspektiven. Man erahnt auch, dass eine Figur Michael Kessler nachempfunden ist. Und die Figuren sind dort dann angeordnet, ja wie auf einem Schachbrett, das kein Schachbrett ist, sondern sie stehen auf Kreuzwegen eines großen Pentagramms, das im schwarzen Hintergrund dreuend aus dem Boden leuchtet. Und sie werden von unten rot beschienen, also sehr düster. Und sie schauen alle mehr oder weniger in andere Richtungen und wissen noch nicht, was auf diesem Pentagramm-Schachbrett passieren wird. Wer wird am Ende die Macht in der Hand halten?
Aber du hattest auch erst den Eindruck, das könnte ein Schachspiel sein.
Ja klar, man hat sofort diese Schachfiguren-Assoziation. Ja. Auch wenn sie gar nicht aussehen wie Schachfiguren, sondern von der Optik her wie verwitterte Figuren auf dem Friedhof.
Ja, das legt sich natürlich. Also als ich anfing, das zu gucken, das Intro zum ersten Mal sah, da dachte ich, oh, Schachbrett, altes, verwittertes Schachbrett, entweder große Figuren oder die Kamera ist ganz tief drin zwischen kleineren Figuren. Mhm. Dachte ich, okay, Schachbrett, irgendwas mit Schachbrett. Dann merkt man aber durch die weitere Entwicklung, es ist kein Schachbrett. Aber sie haben bis zum Schluss den Charakter von, ja, Spielfiguren, von Figuren in einem noch größeren Spiel.
Genau, das vielleicht von einer Wesenheit gespielt wird, von der wir noch gar nichts wissen oder vielleicht nur ahnen können.
Und so hat man dann eigentlich schon eine gute Perspektive als Zuschauer und ja, ist neugierig, hat eine Erwartungshaltung. Das hat das Intro erzeugt. Und es ist wirklich ein schönes Intro. Ja, es gibt ja in den letzten Jahren immer auch die Tendenz zu Kaputtästhetik. Was auch nicht schlecht ist. Ich mag das auch. Wenn ich das Intro zu Better Call Saul mir in Erinnerung rufe, dazu haben wir auch, ich glaube, das war die zweite Folge, was gemacht. Das ist ja sowohl vom Sound als auch vom Bild her, ja, wie ein kaputtes Video. Das wird ja auch immer schlimmer über die Staffeln. Und auch vom Sound her, es knistert ein bisschen. Das ist so eine Kaputt-Ästhetik, die natürlich auch eine eigene Schönheit hat auf seine eigene Art. Dieses Intro.
Ja, und ja auch Bezug nimmt auf die Serie.
Hier ist es keine Kaputt-Ästhetik. Es ist wirklich ein berauschend schönes Intro. Ja, auf optischer Ebene, auf akustischer Ebene, Bild und Ton. Es ist wirklich ein Fest. Ja, es ist wirklich wunderschön. Aber, und das könnte man jetzt, man könnte den Verdacht haben, ja, ist es zu schön, um wahr zu sein? Ist es kalt schön? Ne, zu viel Schönheit kann ja auch Kälte und Aussagelosigkeit bedeuten. Aber das ist es eben nicht. Und das ist für mich auch die Kunst hier, das hinzukriegen. Ein schönes Intro, was einen wirklich fesselt, gefangen nimmt und den Unterkiefer nach unten fallen lässt. Aber auf der anderen Seite holt es einen rein in das Mysterium dieser Serie. Es ist also nicht kalt schön, sondern es ist eine aussagekräftige, eine herbe Schönheit. Und das finde ich gerade hier sehr gelungen und bemerkenswert. Und das merkst du auf Bildebene, Videoebene, als auch auf musikalischer Ebene. Ja. Das ist sehr bemerkenswert, wie überhaupt das Intro und die Serie viele klassische Schönheits- und Gestaltungsmerkmale aufgreifen. Also die Serie zeichnet sich nicht nur dadurch aus, dass sie irgendeine Art von gerade angesagter Ästhetik bedient. Nein, sie greift auch immer wieder auf Klassisches zurück. Ja, zum Beispiel fällt auf, dass in den Folgen viel Musik zu hören ist. Mhm. Und das war ja in den letzten Jahren war ja eher der Trend, wenig Musik reinzunehmen, wenn ich auch an Fargo zum Beispiel denke oder was hatten wir, Better Call Saul oder auch Breaking Bad mal als spontane Beispiele. Da ist Musik punktuell gesetzt, viele Phasen ohne hörbare Musik, während hier der Score, also die unterlegte, eingefügte Musik, doch deutlich ausgedehnter ist. Also das ist schon eher klassisches Erzählen mit Musik. Ja, also auch hier zwei Welten, das jetzt, die Ästhetik von heute und auch die Einbeziehung von klassischen Elementen, von Elementen, die sich bewährt haben. Ja, die Doppelgesichtigkeit, alles hat zwei Gesichter.
Ja, und das Ganze hat eben einen nostalgischen Eindruck, aber gleich auch einen ganz modernen, frischen. Das ist einfach eine sehr, sehr gute Mischung. Ja, das Nostalgische kommt halt von diesen Figuren aus der Märchen- und Mythenwelt, dass man gleich irgendwie an was Altes denkt, an seine Märchenvergangenheit, wenn wir alle als Kinder Märchen gehört haben. Und von der Optik her ist es dann doch, dadurch, dass es diese Kamerafahrten gibt, das Spiel mit Licht und Schatten und diese wirklich gut gemachte digitale Produktion, merkt man eben schon, dass man etwas Modernes schaut.
Und das ist auch, dieses Gegensätzliche wird auch, und damit können wir uns jetzt mal der Musik annähern, am Ende des Intros zur ersten Folge zu bemerken. Das Intro, das werden wir gleich hören, das hat schon seine klassischen Elemente, auch was die Instrumente angeht, und das endet. Und danach kommt die erste Musik, die zur Handlung gehört. Und das sind harte Beats. Dum, 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 dum. Ganz zeitgemäße Sounds. Ja, das prallt da sofort aufeinander. Intro und erste Musik, die zur Handlung gehört. Und da hast du sofort, ich will nicht sagen einen Bruch, aber einen Gegensatz. Also auch nach dem Intro hat man sich die Gedanken gemacht und sofort eine andere Musik dagegen gesetzt, um die Zweigesichtigkeit auch zu zeigen. Und, das wäre dann auf die Handlung bezogen, und zu zeigen, jetzt sind wir aber erstmal hier in Rosenheim, in der Jetztzeit, in einem Ort, der zur Realität gehört, die wir alle kennen. Ja. Mhm. Da würde ich sagen, ich sag mal ein bisschen was zu Musik, ne?
Ja, gerne. Und,
das ist natürlich alles unter Vorbehalt, denn morgen unterhalte ich mich mit Andreas Lenz von Ungarn Steinberg, dem Komponisten.
Leslie, konzentrier dich. Sternberg, nicht Steinberg, Sternberg.
Und ja, vielleicht sieht er ja einige Dinge anders oder kann sie noch ergänzen. Aber was ich mir überlegt habe zu dieser Musik, das würde ich gerne fassen wollen unter dem Gesichtspunkt Gegensätzlichkeit. Was wir eben gesagt haben zum Bereich Bild, Licht und Schatten, alles hat zwei Gesichter, das haben wir auch in der Musik. Und das ist auch so für mich das herausragende Merkmal der Musik. Und das lässt sich auf mehreren Ebenen zeigen. Auf der Ebene der Melodik, auf der Ebene der Harmonik, also die Akkorde, und ja, auch auf der Ebene der Sounds zum Beispiel. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass es alle gehört haben. Ich werde aber auch immer noch wieder Beispiele einspielen, damit wir es verfolgen können. Und ich habe das Klavier auch hier, wo ich auch was verdeutlichen kann. Zuerst würde ich mal gerne gehen auf den Bereich der Harmonik, also auf den Bereich der Akkorde, der Zusammenklänge. Zwei Gesichter, wir haben hier zwei musikalische Harmonie-Akkordebenen. Die eine Ebene spielt die Akkorde, um die es da geht. Und das ist erst am Anfang, mein Klavier ist ausgegangen, Moment. Das ist erstmal E-Moll. So, das Ganze bleibt aber nicht so eingesichtig, eindimensional, sondern es kommen andere Akkorde ins Spiel. Jetzt kann man sagen, ja okay, das ist ja immer so. Aber die Akkorde liegen so ein bisschen ferner als sie es normalerweise tun, wenn man Akkordverbindungen schafft. Letztes Mal hatten wir Big Bang Theory und da waren die Akkorde nah zusammenliegend. Das war eine normale Kadenz. Die laufen fluffig ineinander. Hier ist es anders. Hier wird ein Akkord gesetzt, zum Beispiel E-Moll. Der läuft dann nur 4 Takte lang. Und nach 15 Sekunden geht es nach Des-Moll. Und das ist schon weit entfernt von E-Moll. Also das rückt ganz woanders hin. Danach kommt S-Moll. E-Moll, Des-Moll, S-Moll. Ja, also die liegen schon weit entfernt voneinander, also weit entfernt in der harmonischen Logik. Das sind immer Überraschungen und das ist natürlich in einer Serie, die sich mit dem Geheimnisvollen beschäftigt, auch durchaus angebracht. So, aber auch dies, zu dieser Ebene gibt es ein zweites Gesicht. Nämlich, ich habe es mal genannt, da kommen Störtöne rein. Und der Andreas hat mir eben im Vorgespräch schon angedeutet, da gibt es auch noch einen Hintergrund, wie das entstanden ist mit diesen Störtönen in den Blechbläsern. Ja, und die gehören aber gar nicht zu dem Akkord richtig dazu. Also zum Beispiel geht es mit E-Moll los. Und dann kommt da in den Blechbläsern ein Störsound rein, eine Dissonanz, nämlich die Töne Dis und E. Und das Dis passt überhaupt nicht zu E-Moll. Und da das E direkt daneben liegt, klingt es schon sehr schwebend und schrill, schräg. Also E-Moll klingt da. Und dann machen die Blechbläser. Etwas später ist immer noch E-Moll. Und dann machen die Blechbläser C und Des. Störtöne. Zwei Gesichter. Also auch hier in der Harmonik. Und das können wir auch mal kurz uns im Original anhören, wie das da klingt, wenn das die originalen Instrumente spielen. Das geht mit E-Moll los. Das ist E-Moll. Störton. Immer noch E-Moll. Nächster Störton. Und noch einer. Ja, ist immer wie so eine Autohupe, die da rein trötet. Und ja, die Harmonik, die Akkorde stört, die da gerade von den anderen Instrumenten und dem Chor dargestellt werden. Dann kommt eine Stelle, da geht es eine chromatische Tonleiter hoch und das ist auch so ein Ding, ein Gestaltungselement hier, Chromatik. Chromatik bedeutet, Töne zu verwenden, die direkt nebeneinander liegen. Jetzt kann man denken, direkt nebeneinander, ja, dann sind sie auch verwandt. Nein, direkt nebeneinander deutet eher darauf hin, dass sie nicht zueinander passen oder nur in bestimmten Ausnahmesituationen. Und wenn ich direkt nebeneinander liegende Töne spiele, klingt es immer schrill. Und das wird hier genutzt. Jetzt zum Beispiel in der Überleitung zum zweiten Teil dieses Intros. Und jetzt geht's chromatisch hoch. Also, man hat schon in diesem ersten Teil gemerkt, zwei Gesichter. Akkorde, die erstmal in sich unspektakulär sind, werden abgelöst von Akkorden, die fernliegend sind. Na, nach E-Moll kommt Des-Moll. Also, hat schon ein bisschen Zweigesichtigkeit. Und dann kommen da noch die Störtöne rein. Also, es ist nichts, wie es zunächst scheint. Dann kommt dieser zweite Teil. Und hier ändert sich die Musik im Unterschied zu dem, was bisher da war. Zum einen gibt es hier, und ich schalte mir das Klavier auf Cembalo um. Es ist zwar kein Cembalo, aber das sage ich gleich. Hier wird es vom Sound anders, aber es gibt jetzt eine deutliche Figur, musikalische Figur, die im Vordergrund steht. Wir sind jetzt in G-Moll und die Figur, die wir hören, ist diese hier. Und diese Figur ist erstmal an sich wieder unspektakulär. Ein Gesicht. Aber das bleibt natürlich nicht so. Zum einen verändert diese Figur sich nach und nach. Zunächst mal G-Moll. Dreiklangsbrechung. Dann geht es nach, ja, zu einem verminderten Akkord. Aber es ist schon nicht mehr so ganz glatt in der Harmonik. Dann zurück nach G-Moll, aber der Bass ändert sich. Wieder Änderung.
Also die Figur verändert sich immer weiter und zwar unerwartbar weiter. Sie entwickelt sich immer weiter von einer normalen Dreiklangsbrechung, G-Moll, alles klar, wir wissen Bescheid, in eine Richtung, die völlig unerwartbar ist. Ja, mehrere Gesichter, das Unerwartete, das Unberechenbare auch hier. Das hören wir uns an der Stelle auch mal an. Das ist die Stelle, wo ich gerade abgebrochen habe. Und noch mehr Gesichter kommen hier ins Spiel. Auch hier gibt es Störtöne, denn in diesem G-Moll am Anfang, da singt der Chor hinein, und zwar den Ton des, der da aber gar nicht reingehört, der gehört zum nächsten Akkord, aber hier noch nicht, aber da ist er schon. Dann gehen wir irgendwann wieder nach C7, da singt der Chor aber ein B und dann ein Des und dann ein, ja, so eine Mischung aus D und Des, so eine Schwebung ist da zu hören, meine ich. Das ist nicht ganz einfach und ganz leicht zu erkennen. Also auch hier weitere, wie ich sie nenne, Störtöne, klingt so negativ, ja, weitere ergänzungsweise Töne, um die Harmonik, um die Musik zu schärfen. So ist es vielleicht noch neutraler ausgedrückt. Da ist der Chor, wieder Chor, wieder Chor. Der Chor singt also hier immer Störtöne, Schärfungstöne hinein. Und was ist hier noch bemerkenswert? Bemerkenswert ist die Verwendung des Instruments. Was ist das hier für ein Instrument, dieses, was die Figur spielt? Ich hatte es für mich erstmal so notiert als Buzuki. Ja, weil es ein Instrument ist mit metallischen Saiten, mit chorischen Saiten. Das sind also mehrere Saiten zusammengefasst für einen Ton, was auch so eine leichte Schwebung bedeuten kann, so ein leichtes Schwimmen, Schimmern im Ton. Der Andreas sagt mir aber gerade, ja, Buzuki, nee, das sei eine Mischung aus Zister, das ist ein mittelalterliches Lauteninstrument, eine Mischung aus Zister und Hackbrett. Hackbrett und Zister, aber auch Buzuki haben eins gemeinsam. Metallsaiten, die zu mehreren für einen Ton zusammengefasst sind, zu Chören sagt man, haben also eine gewisse Schwebung. Und ja, Hackbrett kennen wir aus dem persischen Raum, aber auch aus dem Alpenraum Bayern, Österreich, da wird es traditionell verwendet. Wie es klingt, hängt auch davon ab, mit welchen Schlägeln man ein Hackbrett spielt. Ja, und wie es klingt, hängt auch davon ab, wie man die Saiten, die zu einem Ton gehören, stimmt. Wenn man da so ein bisschen Schwebung reinbringen will, so ein bisschen Schimmern und ein bisschen was Schiefes, Geheimnisvolles, schwer zugreifendes, dann stimmt man sie nicht ganz, ganz sauber. Und dann ergibt das so ein Schweben und ein Schimmern. Und bei der Zister, das ja ein Lauteninstrument ist, kann man das ähnlich halten. Auch da sind es Metallsaiten und du hast die Saiten zusammengefasst zu mehreren für einen Ton. Also die haben schon eine Verwandtschaft. Und dieses hier zu verwenden, das steht auch in einer Tradition, was Mysteriöses, was Mystery angeht. Wir haben da schon mal drüber gesprochen, in der Folge, in zwei Folgen oder drei Folgen, in den Folgen Dr. House und Dexter. Und da haben wir auch das Beispiel Sherlock gebracht. Und das will ich kurz in Erinnerung rufen. Und die Beispiele bringen, denn da lässt sich das nachvollziehen. Ich hatte immer von Buzuki gesprochen. Man muss da einschränkend zu sagen, man weiß nicht immer wirklich, welches Instrument verwendet wurde, weil es auch nicht immer wirklich reale, analoge Instrumente sind, die verwendet werden, sondern man kann die dann hinterher in der Nachbearbeitung verändern. Man kann grundsätzlich ein digital hergestelltes Instrument nehmen. Also in dem Bereich sind wir, ja, Buzuki, Zister, vielleicht auch türkische Saz, die auch Ähnlichkeiten hat. Und bei Dexter war das so. In der Hauptmelodie. Aber auch bei Dr. House hatten wir es. Im Dr. House-Intro, ja, es gibt ja drei Dr. House-Intros. Ne? Das eine nennt man ja die USA-Version, dann gibt es die europäische Version und die sogenannte Singapur-Version. Und sowohl bei der USA-Version als auch bei der Singapur-Version hören wir einen Sound, der in diese Richtung dieser Instrumente geht. Hier ist es noch überzogen mit, ja, vielleicht einem Overdrive. Der Ton ist etwas verzerrt. Aber wie ich meine, doch erkennbar geht er auch oder kommt er auch aus dieser Richtung. Weil er eben diese Wirkung hat, weil diese Instrumente diese Wirkung haben. Bei Sherlock kommt es nicht im Intro vor, aber bei einem Thema, was ganz häufig verwendet wird in der Serie. Und so ist es auch hier kein Zufall bei Kohlraben Schwarz im Intro, dass dieser Sound aus diesem Instrumentenbereich verwendet wird, weil diese Instrumente durch ihre Machart Metallsaiten, die auch leicht zum Schnarren oder zum Schweben neigen, ja, die einen etwas scharfen Klang haben, dass die hier verwendet werden, um das Mysteriöse anzudeuten. Mhm. Und der Andreas hat mir auch gerade schon gesagt, dass sie im Intro gearbeitet haben mit ja sowohl digitalen, aber auch mit wirklich analogen Klängen, mit echten Instrumenten. Mhm. Und da hat er auch zusammengearbeitet mit Alexander Preu, der hier das Hackbrett gespielt hat. Aber das soll er uns da mal noch selber erzählen.
Mhm. Ja, aber es ist so witzig, dass es in so vielen Intros und natürlich auch in anderen Filmmusiken benutzt wird und dann doch anscheinend auch immer für was Mysteriöses steht, ne? Wenn es um Rätsel geht, um ungelöste Fragen. Also wahrscheinlich, weil der Sound so was Flirrendes, Unbestimmtes hat, oder?
Genauso würde ich es auch sehen, ja. Und diese Instrumente sind auch global nicht eindeutig zuzuordnen. Ja, also du hast da auch keine eindeutige Vorstellung, ach, das ist ein aus dem Bereich und das kenne ich. Sondern mhm. Hackbrett, wer das kennt aus dem alpenländischen Volksmusikbereich, ja, da kommt's her, aber das Hackbrett hat auch eine ganz, ganz alte persische Tradition und wird bis heute dort in der dortigen Volksmusik verwendet, aber auch in der Konzertantenmusik. Ich habe da vor kurzem eine ganz tolle, das war eine Zweier-Kombo gesehen, die da sehr moderne Musik mitgemacht haben. Oder auch die Bouzouki, da gibt es eine griechische, aber auch eine irische Version. Hat auch kurz angedeutet und besprochen bei Dexter. Also sie haben vom Sound her, aber auch vom Hintergrund her etwas Schwirrendes, nicht Eindeutiges, Mehrdimensionales, mehrere Gesichter. Darum scheint es ja hier auch zu gehen. Und ein weiterer Punkt im Intro, der wirklich ungewöhnlich ist, das ist die Tempobeschleunigung ab Sekunde 30 ungefähr, ab der Mitte. Das ganze Intro dauert 50 Sekunden und ab Sekunde 30 da beschleunigt das Ganze. Und das halte ich für wirklich ungewöhnlich, denn so eine Tempobeschleunigung habe ich in einem anderen Intro oder auch in der Populärmusik selten erlebt. Aber das wird hier wirklich ausgekostet. Das Tempo beginnt mit 77 Schlägen pro Minute. Das ist eher gemächlich noch. Ja, es dreut auch vom Tempo her. Da treibt noch nichts nach vorne. Das ist noch eher zurückhaltend. Aber es steigert sich dann ab der Mitte bis zum Schluss auf 94 Schläge pro Minute. Und auch das Accelerando in sich beschleunigt noch. Also es ist kein lineares Accelerando, sondern das nimmt nach und nach mehr Fahrt auf. Und das ist natürlich eine Steigerung der Intensität, die ihre Wirkung hat. Ja, die den Zuhörer, Zuschauer noch mehr reinzieht in die Welt und die Atmosphäre von Kohlraben Schwarz. Jetzt sind wir bei 77 Schlägen pro Minute. Und jetzt nimmt es Tempo auf. Und immer schneller. Wir haben gemerkt, an der Steigerungsstelle, wo das Tempo so richtig nach oben gegangen ist, da löst sich auch die musikalische Struktur auf. Das Ganze geht auf in einem Gleißen, einem allgemeinen Schimmern, Schwirren und Wabern. Ja, es löst sich die Struktur hier eigentlich auch auf und auch die Figur des der Zister und des Hackbretts, also diese hier, Die löst sich irgendwann auch auf und es bleibt nur noch ein Ton über, der in dem Gleißen und Schwirren untergeht. Diese Stelle hören wir uns auch nochmal an. Also wir haben die Tempobeschleunigung und im Grunde löst sich alles in einem großen Gleißen, Flimmern, Sirren, Schwirren und auf. Immer schneller, der Chor wird prägnanter. Es gleist, es löst sich auf bis zum Schlag am Schluss. Und noch einmal kurz. Also wir haben auch hier eine zwei- oder vielleicht auch mehr Gesichtigkeit in der Musik. Wir haben zwar eindeutige Akkorde, die aber von Akkorden abgelöst werden, die gar nicht so logisch und erwartbar sind. Und zu den Akkorden haben wir Töne, die eigentlich gar nicht dazu passen, die ein zweites Gesicht hinzufügen. Dann haben wir diese Figur, die sich aber so entwickelt, wie man es gar nicht erwarten würde. Und dann haben wir noch die Störtöne in dieser Sequenz, die der Chor hineinbringt, ja, die gar nicht zu diesem hier passen. Mehrgesichtigkeit, Zweigesichtigkeit. Und auch diese Steigerung macht das Ganze mehrdimensionaler, vielschichtiger, gibt dem Ganzen noch eine neue Dimension hinzu, die sich am Schluss in einem großen, in einer großen Entladung auflöst. Ja, und dann sind wir da, wo die nächste Folge beginnt. Und ja, wenn man so eingestimmt wird durch das Intro, dann kann eigentlich gar nichts mehr schiefgehen. Und diese Figur, um das nochmal ein bisschen noch reinzunehmen, die gab es schon vorher einmal. Kam schon einmal vor in Bernd das Brot.
Ah.
Und zwar in der Folge Bis das Brot gefriert. Und da können wir auch mal eben reinhören. Das kommt da häufig vor. Ich glaube, man erkennt hier ganz deutlich dieses Kopfmotiv, wie man in der Musik sagt, wie es auch hier als Motiv, als musikalisches Motiv für das Unheimliche bei Bernd das Brot verwendet wird. Und ein Element will ich nochmal eben aufgreifen und das ist das Akkordeon. Mir ist aufgefallen, dass bei Bernd das Brot ganz, ganz häufig und vielleicht immer vor so einer unheimlichen Stelle, wo dieses Motiv kommt, dass davor das Akkordeon spielt. Und zwar eine Melodie oder ein kleines Stück, das unbeschwert daherkommt. Das hören wir hier.
Diesen Gaudi für alle. Datum tatsächlich heute.
Die sind alle mit den Schlitten abgehauen und haben uns hier vergessen? Na toll, ich würde jetzt auch total gerne in der Nacht mit dem Schlitten fahren.
Und das kennt man ja auch aus Gruselfilm. Ja, das ist das schaukelnde Kind im Vorgarten. Es spielt eine heitere Musik und das Dräuende, das Unheimliche, das Böse, was danach kommt, wird umso dräuender, unheimlich und böser, je heimeliger die Atmosphäre vorher war. Ja, das schaukelnde Kind im Vorgarten. Das schaukelnde Kind im Vorgarten ist hier das Akkordeon, jedenfalls akustisch, musikalisch. Und da musste ich denken an Kohlraben Schwarz, nicht als Intro, aber an die Musik in der Serie selber. Denn da haben wir auch ein Element, das für das banale, reale Alltagsgeschehen steht. Und das ist der Klingelton auf dem Handy von Kessler. Wie heißt er nochmal?
Stefan Schwab.
Von Stefan Schwab, ja. Der von Michael Kessler gespielt wird. Und der Klingelton auf seinem Handy ist eine ganz banale, einfache und auch schon wirklich lustige Akkordeonmelodie. Hat den gleichen Effekt. Ja, also dieser Klingelton, das Handy klingelt auch oft dann, wenn es gerade nicht gebraucht wird und wenn es überraschend ist, dieser Akkordeonsound, der ist so der totale Kontrast zu dem gruseligen und unheimlichen Effekt, der da sonst in der Situation geherrscht hat. Also auch hier das Akkordeon als Kontrastmittel zum unheimlichen Motiv. Nicht immer und nicht ganz so konsequent, direkt immer davor wie bei Bernd das Brot. Das Akkordeon hat hier auch die gleiche Wirkung. Und das fand ich ganz witzig. Mhm. Ja. Frage ich immer morgen, ob das Absicht war.
Ja, genau. Und beim Intro eben wird das Ganze ja mit dem Unheimlichen noch gesteigert, mit diesem Chor, der da immer aufflammt. Und dann noch diese, ja, so im Verborgenen geflüsterten magischen Sprüche einer Stimme, die man jetzt nicht so versteht. Da können wir auch mal fragen, ob da wirklich ein Text gesprochen wird oder irgendwas nur so gemurmelt wird.
Ja, ich verstehe es nicht.
Aber dann denke ich, soll man es auch nicht verstehen. Aber man, ist ja wahrscheinlich irgendeine Sprache, die wir nicht verstehen, nehme ich mal an. Und dadurch wird es ja auch wieder ein bisschen unheimlich, ne? Wer murmelt denn da irgendwelche Flüche oder Zaubersprüche?
Hat mich so ein bisschen erinnert an gemurmelte Verwünschungen und Zaubersprüche. Mhm. Musikalisch erinnert an O Fortuna aus Carmina Burana, ja, an den Teil nach der lauten Einleitung.
Genau die gleiche Wirkung, ne?
Ja.
Ja, also ich bin dann sofort, vor mir flammen die Bilder aus Conan der Barbar auf.
Ja.
Ne, wo die Musik ja auch nochmal wirklich populär durch wurde.
Ja.
Großartig, wie man das immer dann verbindet, ne?
Und hier sind es verständliche Worte beim O Fortuna aus Carmina Burana, aber von der Wirkung her geflüstert und auch so ein bisschen in der Interpretation da vielleicht so ein bisschen extremer ausgesprochen und das hat dann auch diese Wirkung. Ja. Ja. Aber fragen wir mal, wie das hier gedacht ist und vielleicht ist es ja wirklich Absicht, dass man es nicht verstehen soll.
Ja, sollen wir ihn dann direkt jetzt mal fragen? Ich meine, wir sind ja jetzt innerhalb einer Folge über eine mysteriöse Serie, da könnten wir uns doch jetzt wahrscheinlich einfach zu diesem Herrn hinbeamen, oder du zumindest.
Ja, das wäre doch gerade ein guter Anlass.
Ja, guck doch mal, ob du nicht so eine Software hast zum Beamen und transferiere dich doch mal in eine andere Welt, wo Musiker unter sich sind.
Martin, beam me rüber.
Ich versuch's.
Und da ist er, der Andreas. Der Andreas Lenz von Ungarn Sternberg. Und wir haben uns gefragt, heißt es Ungern oder Ungarn? Schön, dass du da bist. Klär uns auf.
Genau, Ungern heißt es und hallo an alle. Schön, dass ich da sein darf.
Das freut uns sehr. Ungern, ist das wirklich der Name oder hast du es aus künstlerischen Gründen den Namen so gestaltet, um so ein bisschen einen kleinen Akzent zu setzen?
Okay. Nee, also grob gesagt, ich sage immer, Lenz ist mein Mädchenname und der Rest ist zusammengeheiratet. Und den Namen gibt es so dann auch nur einmal und dann nie wieder.
Hm. Wir würden gern ein bisschen von dir erfahren und mit dir plaudern über diese großartige Musik zum Intro von Kohlraben Schwarz. Und vielleicht kannst du, bevor wir irgendwelche fachlichen Fragen noch näher betrachten, uns sagen, wie bist du da reingerutscht oder warst du schon immer mit dabei?
Also, grob könnte man sagen, ich war schon immer mit dabei, weil ich mit dem Tommy Krappweis schon viele Projekte gemacht habe. Und für quasi so, er sagt es auch selber immer so, ich bin quasi der Haus- und Hofkomponist von der Bumfilm. Und die sind ja auch selber sehr kreativ, machen auch viel Musik. Aber in dem Moment, wo es was komplexer wird, also vor allen Dingen, wenn Score ist, sprich mit Orchestersatz, dann komme ich in ein Spiel.
Hast du das gelernt? Bist du Autodidakt oder hast du da einen Ausbildungshintergrund? Denn ich sag mal jetzt einfach von meinem Blick, das, was du da machst, also jetzt hier Kohlraben Schwarz, aber da auch Bernd das Brot, das zeugt schon von handwerklichem Können.
Also ich bin tatsächlich Autodidakt. Ich habe das nicht gelernt, aber ich habe quasi mein Leben lang Musik gemacht und ich bin auch ein bisschen familiär vorbelastet, weil mein Vater war Kammersänger an der Münchner Staatsoper. Und ich sage immer, ich habe alle Opern der Welt auf dem Schoß von meiner Mutter gehört. weil es tatsächlich gegeben hat, dass ich in der Oper als kleines Kind, als der zweite Ticket doch nicht frei war, sogar eine Oper auf ihrem Schoß sitzend mitverfolgt habe. Wobei ich natürlich auch viele, viele dann so gehört und gesehen habe. Und von dem her quasi, und ich selbst dann auch schon immer Musik gemacht habe, natürlich irgendwann dann typisch als Jugendlicher in einer ganz anderen Stilistik als mein Vater. Das, wie soll ich sagen, er hat es nie akzeptiert, aber es wurde respektiert und da bin ich auch froh drum.
Gut, dein Vater war dann klassischer Opernsänger und du, in welche Bereiche hast du dich dann so entwickelt?
Also ich habe quasi, ich sage es immer so, es war wie ja oft in der Kunst, der so im Kleinen die Entwicklung gemacht, die es auch im Großen gab. Also ich habe natürlich immer keine Ahnung, so wie das damals so war. Heute ist ja ein bisschen anders. Da würden die kleineren Kindern auch ja schon mit ganz aktueller Musik kommen in Kontakt. Bei mir war das so, das ging tatsächlich über Schlager-Hitparade mit Dieter Thomas Heck. Rüber ging das dann bis zu irgendwelchen Samplern mit irgendwie schon poppigeren Sachen. Bis dann so das Übliche in der sechsten Klasse, weiß ich noch, da gab es dann drei Fraktionen. Einmal Elvis, Stones und die Beatles. Da war ich ein Jahr lang in der Elvis-Fraktion. Und es war dann tatsächlich so auch, wie gesagt, im Kleinen die Entwicklung, wie auch im Großen, da schon die Revolution. Plötzlich gab's so gesehen viel wildere Musik, als man vorher gehört hat. Und es war total spannend. Und das war aber dann in der siebten Klasse, hat sich das auch schlagartig wieder total gewendet, weil ich habe eine Zwillingsschwester. Und wie in so dem Alter so ist, die Mädels sind da alle so ein bisschen weiter. Von allem noch dazu war es in der siebten Klasse so, kamen die ganzen Sitzenbleiber dazu, die ganzen älteren Jungs, und die brachten natürlich ihre Musik mit in die Klasse. Und dann ist es sofort von Elvis in den Hardrock gewechselt. Und dann von dort wurde es immer jazziger, dann kam Fusion, da kam wirklich Jazz. Und dann wurde es immer breiter. Und so ist es heute auch noch, wo ich sagen kann, ich höre eigentlich und mag eigentlich gern jede Musik.
Dann wird das wohl auch bei dir so sein, dass die Todesfälle der letzten Tage, Bernd Meinunger und Klaus Doldinger, dir beide was sagten, ne?
Ja, wobei ich bin da so ein bisschen pragmatisch, weil es ist ja leider so, dass jetzt in dem Alter gibt es dann immer so gerade die drüber, so die Helden der Jugend, wird es ja jetzt, wie soll ich sagen, zu fast leider zu einem täglichen Anlass, dass einer von denen verstirbt, wo ich einfach aber pragmatisch sage, naja, leider auch aufgrund des Alters. Das ist halt jetzt so. Es hast ja täglich Meldungen in Zeitungen, ah, guck mal, der ist jetzt wieder verstorben und den kennt man doch und so. Das sind ja leider nicht ganz wenige, andererseits rein empirisch ist es leider so.
Da müssen wir wohl durch. Lassen wir das Thema. Also du hast einen vielfältigen Hintergrund und ja, dann auch viel schon produziert und gemacht. Kannst du vielleicht ein paar Produktionen nennen, die wir vielleicht kennen könnten? Also Bernd das Brot habe ich gerade schon mal à la Longo so reingeschmissen.
Es ist auch immer das. Benutze ich auch immer als Referenz, weil wenn ich sage, guck mal, ich habe da von dem Fernsehfilm und von der Folge, ich habe da mal vor, was weiß ich, wie viele Jahren den Tatort gemacht und den Film, dann kennen es die Leute meistens nicht. Ich habe jetzt keine irgendwie große Titelmusik von irgendeiner Serie, die europaweit verkauft wurde, weswegen die dann immer noch jeder kennt. Aber ich habe ganz viel Musik für Bernd gemacht und irgendwie kennt den natürlich jeder, weil selbst wenn man keine Kinder hat, bleibt man irgendwann mal bei der Nachtschleife hängen, denkt sich, was ist denn das für eine Figur? Und irgendwie kennt ihn dann jeder. Deswegen ist es tatsächlich auch immer meine Referenz, wenn mich jemand fragt, sag mal, kennt man irgendwas von dir? Dann sage ich, ja, kennt das Brot. Deswegen hast du da schon die richtige Referenz genannt.
Ja, auch für Kohlrabi Schwarz bedeutend ist. Also Bernd das Brot, da gibt es ja auch schon Motive, die dann weiter ausgearbeitet wurden. Jedenfalls, soweit ich das so überschaue, die dann in Kohlrabi Schwarz sehr wichtig wurden. Das Schöne an Bernd das Brot ist eben dieser subversive, also auch für Erwachsene, super Humor. Und ich kenne viele Leute und die sind deutlich über Kindesalter, die Bernd das Brot gut fanden und finden. Was macht die Musik von Bernd das Brot aus, wenn die interessant sein soll und bleiben soll? Hast du dir das erst überlegt und angeguckt, wie ist der Humor und dann die Musik angepasst oder ging das so Hand in Hand nach Gefühl?
Es ist Hand in Hand viel eben im Tommy Krapfeis, weil der ist ja wirklich so ein kreativer Meister, Mastermind und ja auch ein großartiger Musiker. Und der hat dann immer schon viele Ideen. Also Tommy ist dann jemand, der kann einem dann schon was vorspielen und vorsingen, wo er als Regisseur sagt, guck mal, sowas bräuchte ich da. Oder er spielt mir irgendwas etwas Bestehendes vor. Und was natürlich Comedy ist, natürlich auch sehr viel Mickey Mouse in dieser Begriff in der Musik. Das kommt tatsächlich von der Mickey Mouse, also von diesen früheren Zeichentrickserien, wo quasi die Musik nicht nur die Musik im Film gemacht hat, sondern ihn auch vertont hat. Also wo quasi ein Großteil gar nicht mit Geräuschen gemacht wurden, sondern die Musik geräuschhaft ist zu viel gesagt, aber anstelle eines Geräusches eingesetzt wurde.
Ich könnte mir das eben erklären für die Zuhörer, die nicht ganz so mit den Begriffen vertraut sind. Ne, du hast das ja schon angedeutet, Mickey Mousing. Dann würde zum Beispiel die Mickey Maus oder andere Zeichentrickfigur daherlaufen, und die Musik würde auch
Genau.
spielen. Und das quasi doppeln.
Genau, die nimmt die Musik, vertont bereits ihre Schritte. Also ist, weil, wie du sagst, sie läuft da und trippelt da lang und dann ist auf ihre Schritte macht die Musik, läuft die Musik auch, macht die auch dip, 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 als ob jeder Schritt quasi eine Note auslöst. Und wenn sie dagegen stößt, dann macht die Musik auch einen Abschlag, dann macht die Musik auch Prash mit irgendeinem Beckenschlag und einem Ton, so als ob es der Knall wäre, wenn sie gegen einen Baum rennt. Und das ist quasi, wenn die Musik jede Bewegung oder viele der Bewegungen und dessen, was im Bild passiert, quasi mitmacht. Lautmalerisch sozusagen.
Und wenn ich das Bernd das Brot, ich kenne da jetzt nicht, da nicht alle Folgen mir jetzt daraufhin doch mal angehört. Ich habe mir vor allem eine vorgenommen, nämlich bis das Brot gefriert. Und da ist die Musik, da bedient sie noch eine andere Funktion, nämlich eine atmosphärische.
Ja, da wird es natürlich sehr filmisch, ja, weil das ist ja auch so eine Art Filmpersiflage. Kriegt sie natürlich auch diesen, da macht es natürlich auch, wie soll ich sagen, das Bild größer. Dann, wie du sagst, dann gibt es so eine atmosphärische, was ja dann tatsächlich richtige Filmmusik dann diese Aufgabe auch hat. Und erzählt quasi mehr über den ganzen Hintergrund auch noch, macht halt eine komplette Atmosphäre auf. Wobei ich sagen muss, dass du hast eben schon die Überleitung geschaffen, weil es ist ja völlig richtig, die Musik aus Bis das Brot gefriert kommt in Kohlraben schwarz vor und besonders in dem Intro eben. Diese Musik ist aber von Tommy und Konsorten gemacht, da war ich tatsächlich ja, nicht involviert, stimmt auch nicht ganz. Weil tatsächlich ja, machen wir auch vieles so, dass Tommy mit seinen Freunden und Konsorten, die stellen sich hin und nehmen schon mal Musik auf. Und dann kommt ein gutes Beispiel eben, bis das Brot gefriert. Das soll aber größer werden, filmischer, skurriger, also nach Orchester klingen. Und dann komme ich dazu und arrangiere es noch und fülle es auf mit Orchesterinstrumenten. Und gibt ihm quasi so diese filmische Anmutung, dass es immer viel größer und nach großem Orchester klingt. Genau. Aber die Ursprungsideen, gerade diese Achtelfigur, auf die wir sicher nachher ja noch kommen, die hat quasi Tommy aufgenommen.
Ja, diese Achtelfigur, das ist diese hier.
Bis das Brot gefriert.
Und dann auch in Kohlraben schwarz. Aber im Grunde ist das doch eigentlich, wie du es beschreibst, wie euer Arbeitsprozess bei der Musik ist das doch ein Paradebeispiel für ein gutes künstlerisches Zusammenwirken. Ja, dass Ideen mal von der Seite kommen und dass das Zusammenwirken dann das Endprodukt macht. Und so wie es klingt, und so wie ich, was ich schon über auch Tommy auch weiß, ist bei euch ja die Zusammenarbeit auch ein ganz entscheidender Faktor, das Zusammenarbeiten als kreative Gemeinschaft.
Ja, das. Und ich muss noch gleich vorwegschicken, bei Kohlrabenschwarz war ich auch nicht alleine tätig, beziehungsweise in Kombination mit Tommy, sondern ich hatte tatsächlich noch zwei Mitkomponisten dabei. Und wir haben da so ein bisschen Arbeitsteilung betrieben. Und zwar eigentlich einfach aus Zeitgründen. Weil es ja leider in dem Metier immer so ist, dass es die Aussage gibt, ja, wir bräuchten gerne das und das, aber vorgestern. Und es war bei Kohlrabenschwarz natürlich genauso. Es war, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau den Zeitrahmen. Es wurde im Grunde genommen quasi der gedreht und geschnitten und die Musik produziert gleichzeitig. Also natürlich geschnitten erst nachdem die ersten Bilder aufgenommen waren, das ist klar. Aber alles andere ging dann gleichzeitig, weil der normale Vorgang, das ist, sagt, ich drehe erst das Material, dann setzt sich der Regisseur mit dem Cutter zusammen und sie schneiden den Film. Und wenn er fertig geschnitten ist in großen Teilen, danach wird er vertont im Sinne von, dann kommt dann Musik drauf und dann kommen die Geräusche drauf und dann wird halt das, und dann wird das alles gemischt. Das ist dort gleichzeitig passiert. Also sobald eine Szene so halbwegs klar war, sind die anderen Gewerke auch alle schon zur Tat geschritten. Bei der Musik ging es sogar so weit, dass wir vorweg Musik produziert haben und quasi unsere eigene Library zu dem Film generiert haben. Das heißt, wir haben Musik gemacht, natürlich in Absprache mit den Regisseuren und Produzenten, die da eine Stilistik gefunden, die in dem Film drin vorkommen soll. Und dann alle möglichen Musikstücke, Schnipsel gemacht, die zu gewissen Szenen, wo klar war, dass es die geben wird, passen könnten. Also um es ganz einfach zu sagen, klingt jetzt so kompliziert, aber es kann man auch einfach sagen, naja, ich habe eine Liebesszene, dann brauche ich natürlich eher rührselige, getragene Musik. Oh, ich habe eine Verfolgungsjagd. Ja, dann brauche ich sowas Schnelles, Treibendes. Oh, jetzt wird's, was in dem Film ja sehr viel vorkommt, jetzt wird's so mystisch, Psycho-Thriller-mäßig. Ja, dann brauche ich irgend so was Fieses, Gemeines, Spannendes, was gar nicht mal schnell sein muss, nur was so eine Atmosphäre im Hintergrund legt. Und in diese Richtungen haben wir vorweg dann schon Musik richtig produziert, mit dem Hintergrund, dass sie miteinander verschneidbar ist. Also, und nicht zu musiktheoretisch zu werden, in Tonarten, die zueinander passen. Dass wenn ich dann sage, ich nehme da ein Stück aus dem Teil raus und dahinterher muss es aber jetzt erst ist wild und danach wird es gleich spannend. Dann ist es so angelegt, dass ich quasi das Stück, was jetzt quasi spannender ist, an das Stück, was vorher ist, was treibender ist, dran schneiden kann, was heutzutage technisch überhaupt kein Problem ist. Und das haben dann sogar schon die Cutter, also die Filmschneider gemacht, weil die eine Idee haben für, wie schnell bewegt ist welche Stelle und die das dann gleich schon grob angelegt haben, grob zusammengeschnitten haben aus diesen bestehenden Musikstücken, die sie in dieser Library hatten, auf die Zugriff hatten. Und gleichzeitig beim Schnitt ja dann da drauf auch wieder gegangen wird. Also es ist ja beim Film tatsächlich so, dass die Cutter oftmals auch selber irgendeine Musik nehmen, sagen, die könnte da drunter sein und da zu schneiden, weil natürlich die Bildwechsel im Rhythmus der Musik passieren, dass es zusammenpasst. Das heißt, es wird da schon gemacht und in dem Fall sogar schon mit Musik, die extra für den Film schon da war und alle Teile, die quasi wo sagen, so jetzt wird es ganz besonders, da brauche ich irgendwie, da muss es jetzt mal grob gesagt, wieder viel mehr Mickey Mousing werden, weil da haben wir jetzt keine Musik, wo da genau in dem Rhythmus Schlag auf Schlag folgt, obwohl die beiden sich gerade, keine Ahnung, bekämpfen. Diese Stellen haben wir dann nachträglich noch wieder passend dazu komponiert und produziert. Und das aber immer zu dritt, weil es alleine, auch das alleine schon gar nicht schaffbar gewesen wäre.
Von der Menge her oder von der Knappheit der Zeit her?
Im Grunde genommen beides, weil, wie soll ich sagen, wenn keine Zeit ist, kannst du keine Menge schaffen und umgekehrt. Ja, wobei wir untereinander, muss ich auch wieder sagen, da war der Tobi und der Alex waren dabei. Der Vorgang war der. Ich habe im Grunde genommen die Themen geschrieben. Ich habe die auch schon im Computerprogramm. Heute wird ja alles in Software gemacht. Ich habe das alles da schon angelegt und arrangiert und auch schon etliche Stimmen fertig produziert. Danach hat das Ganze der Tobi gekriegt. Der hat das noch gefüllt, also quasi so umgekehrt, was ich mit Tommys Musik gemacht habe, hat er mit meiner Musik gemacht. Noch viel mehr verrückte Serien und sowas, aber auf die Musik, die schon besteht, drauf. Und dann hat das alles der Alex zum Mischen und Mastern gekriegt. Also den Vorgang, dass die Spuren gemischt werden und hinterher noch laut gemacht werden, gemastert werden, von Klang nicht verändert werden, das hat dann ein Dritter gemacht. Wobei das quasi alles drei Dinge sind, die ich normalerweise selber in Personalunion mache, bloß da war einfach keine Zeit für. Und als es dann quasi so haben wir das grob gesagt gemacht, um möglichst viel Musik von vornherweg auf Halde, also in diese Library zu produzieren. Und als es dann darum ging, einzelne Stücke nach dem Film noch genau passend zu komponieren, die eben mit dieser vorher bestehenden Musik nicht füllbar waren, nicht bebilderbar waren, da haben wir das tatsächlich dann die Stellen untereinander aufgeteilt. Also war es da tatsächlich einfach so, da haben wir quasi den Rohschnitt uns angeschaut, haben gesehen, okay, da und da und da fehlt noch was, natürlich immer in Absprache mit Produktion und Regie. Und dann hat jeder so gesagt, ah, die Stelle würde ich gern machen, da fällt mir schon gleich was ein. Ah, die Stelle, da habe ich ja in einer anderen Folge schon sowas Ähnliches, da braucht man ja wieder was Ähnliches, dann mache ich das. Dann war das eigentlich gar kein Problem, sich da abzusprechen, wer was macht.
Dann würde ich nach einer Stelle mal so als Beispiel fragen. Und zwar die allererste Musik nach dem allerersten Intro. Also Folge 1, Intro ist vorbei. Also nicht, dass die Leute jetzt denken, ich hätte nur die erste Folge gesehen. Aber das war, fand ich auffällig. Das Intro ist vorbei. Und dann beginnt es mit sehr harten, tiefen Hip-Hop-Beats. Also deutlicher Kontrast auch zum Intro. War das im Pool? War das in der Library?
Nein.
Oder war das etwas, wo ihr gesagt habt, nee, das ist speziell, da müssen wir mal wirklich gucken?
Also die Stelle, gut, es fällt so ein bisschen raus, weil die Musik hat natürlich dann so ein bisschen fast, wie soll ich sagen, das ist ja nun schon fast Musik, die könnten die da gehört haben gerade. Ja. Das war tatsächlich so, da hatte der Cutter schon ein ähnliches Musikstück angelegt. Also da war, okay, da bräuchten wir so Hip-Hop-Musik, dass wir da die Jugend quasi so einführen. Und hat er sowas Ähnliches gemacht. Und das nennt sich dann Temporary Music, also Temp-Music. Wenn die Cutter andere Musik, irgendwelche Musik, irgendwo hernehmen, da drunter legen, da drauf schneiden und dann heißt er, guck mal, mach uns in dem Stile etwas. Und das haben wir dann einfach sowas in der Art produziert. Also das gab es nicht in der Library, weil nicht klar war, dass wir irgendwo Hip-Hop brauchen, weil der Grundtendenz von den ganzen Kool Rap Schwarz ist jetzt natürlich nicht so, dass man sagt, okay, das ist jetzt irgendwie Street Credibility.
Aber fand ich an der Stelle sehr gut gesetzt, weil die ganze Serie entwickelt sich ja quasi vom hier jetzt Realität Krimi Bayern immer mehr Richtung Mystery und aber am Anfang geht es ja gerade darum, auch nach dem Intro, das ja eher Mystery ist, erstmal zu sagen, auch mit der Musik, wir sind im Hier und Jetzt, uns in einer ganz bestimmten Szene, in einem bestimmten Milieu und das finde ich, ist ein wunderbarer Switch an der Stelle nach dem Intro auf diese Musik. Man ist sofort drin und man weiß schon sehr viel über die Szene und über die Szene. Was wollte ich da noch hinzufügen? Da könnte eigentlich auch ein Punkt sein. Man weiß ja schon sehr viel über die Szene. Fand ich sehr gut gesetzt, ja.
Ja, aber war, wie gesagt, nicht meine Idee, sondern ich weiß gar nicht sogar von wem. War es der Cutter, war es der Regisseur? Das war schon quasi gegeben, da gehört Hip-Hop hin.
Ja, fand ich trotzdem gut. Und
Natürlich.
ja, und die Stelle ist da eigentlich ein gutes Beispiel dafür, ne? Wie in dem Fall über den Cutter das lief und dann von euch Spezialisten, was Musik angeht, dann ausgearbeitet wurde.
Ja, und du hast natürlich recht, rein inhaltlich ist es ein schönes Beispiel dafür, wie überhaupt dann in so eine ganze Geschichte eingeführt wird. Ja, dass du das schon völlig richtig sagst. Du sagst, oh Gott, der ganze Serie beginnt überhaupt total erstmal real. Und das spielt ja auch damit, dass am Anfang man denkt, ja, das ist jetzt ein ganz normaler Kriminalfall. Und das, wie gesagt, ja, alles sehr real ist. Und plötzlich driftet es so allmählich, kommen so Mystery-Komponenten dazu. Und dann auch erst in späteren Folgen immer mehr die Fantasy auch. Und das ist natürlich dann musikalisch, ist das sehr schön eingeführt gleich.
Jetzt arbeiten wir uns quasi rückwärts Richtung Intro. Das habe ich mit dem Martin schon mal so ein bisschen durchgesprochen. Wir finden es richtig gut. Es hat eine Atmosphäre, die sehr, sehr mehrdeutig und sehr dicht ist. Und da kann man vielleicht mal auf den einen oder anderen Punkt eingehen. Und der erste wäre vielleicht, und da können wir jetzt zugeben, da haben wir in einem Vorgespräch schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Das ist der Sound. Der Sound des Hauptmotivs, das auch in Bernd das Brot vorkommt. Ich kann es mal kurz anspielen. Das ist das hier, damit alles wieder präsent haben. Und das ist ja ein sehr metallischer, ein eher scharfer Sound. Ich habe gesagt, das geht so Richtung Bouzouki. Und da hat der Andreas gesagt, ja, aber nein. Vielleicht, und ihr habt. Das ist ein Sound, an dem ihr, so wie das für mich schon klang, an dem ihr schon so ein bisschen auch gebastelt den ihr gestaltet habt. Und vielleicht könntest du mal erklären, wie dieser Klang zustande gekommen ist.
Also, ich sag, das Hauptmotiv ist eigentlich ja aus Bernd bis das Brot gefriert. Da kam Tommy und Arm, ach, eigentlich ist es doch ein tolles Motiv, was auch von der Art und so ein bisschen mystisch und so weiter, ist ja auch mit altertümlichen Instrumenten gespielt, die da drin sind. Was ja natürlich auch sowas hat, dass da irgendwas ganz was Altes dann in diesem Mystery Thriller da ins Spiel kommt. Und der Sound selber war ich sage es mal im Original, im Bernd, war das ein Zister und ein Psalter. Das sind, nicht, dass ich jetzt selber was falsch sage, aber eher mittelalterliche Instrumente. Ja, der Zister ist tatsächlich so eine Art Lautenform. Von dem her bist du mit Bouzouki gar nicht so falsch, weil es ja diese alten Saiteninstrumente, die immer sehr metallisch klingen und auch eher sehr kurze, also eher sehr starken Attack haben und sehr kurz ausklingen. Also dieser metallische Zing und dann ist ja sehr charakteristisch dafür. Und der Psalter ist, wie soll ich das beschreiben? Man könnte sagen, das ist eine Zigarrenkiste mit Saiten drauf, die dann aber von einem kleinen Art Geigenbogen angestrichen werden, aber auch gezupft werden können. Ist jetzt ein bisschen despektierlich, sehr vereinfacht, aber es ist natürlich wie mit welchen, es ist so ein Hackbrett, was von einer Geige gespielt wird, ja, in so einer Art, so eine Richtung könnte man das beschreiben. Wir haben tatsächlich von Tommy diese ganzen Instrumente dann bekommen, ne? Also in dem Fall der Alex und ich, und gesagt, da guck mal, da sind auch die Instrumente dazu, ich gebe euch die mal alle. Und jetzt ist natürlich das Kohlraben Schwarz ein bisschen hochwertiger produziert von der ganzen Anmutung, vom Bild her und so weiter. Könnt ihr mir das nochmal quasi nachspielen oder in edler machen. Das ist natürlich in einem so einen hochwertigen, aufwendiger produzierten Serie auch musikalisch, auch vom Klang her gerecht wird. Und das haben wir dann getan. Und wir hatten den großen Vorteil, dass der Alex eben Hackbrett spielen kann. Und dann hat und da wesentlich virtuoser drauf ist.
Vielleicht können wir kurz erklären, was ein Hackbrett ist für die, die das Hackbrett nicht kennen.
Genau. Hackbrett ist auch ein sehr altes Instrument, gibt es auch in vielen Kulturen, gibt es natürlich im alpenländischen Raum sehr. Hackbrett ist ja im Grunde auch eine Zigarrenkiste, auf der Querseiten gespannt sind, die mit so kleinen Klöppeln angeschlagen werden. Wobei das Besondere ist, dass es für jeden Ton immer mehrere gleich gestimmte Saiten gibt. Deswegen kriegt es dann so ein nicht nur so einen kurzen metallischen Klang, weil es angeschlagen wird, sondern auch so was Schwebendes, weil immer mehrere Saiten gleichzeitig ertönen. Und das passte aber in dem Fall ja auch wunderbar zu Kohlraben Schwarz, weil es ja mit so tatsächlich aus dem Alpenraum mit so mythologischen Figuren beginnt. Und das war ja auch grundsätzlich die Idee, um das mal so vorwegzunehmen, wie man da dann konzeptionell rangeht, ist natürlich schon so, dass wenn man sich mit dem Regisseur abspricht, ja, was würde denn inhaltlich zu sowas auch musikalisch passen? Und da gab es eben schon die Idee, dass man auch tatsächlich alte alpenländische Instrumente in den Soundtrack mit verwendet. Und da haben wir da eben zum Beispiel das Hackbrett. In dem Intro jetzt nicht so viel, aber im weiteren Folge sehr oft auch Alphorn. Und das geht natürlich, aber natürlich dann immer so, dass man jetzt nicht alpenländische Musik darauf spielt. Und das ist ja das eigentlich Interessante, dass man auf solchen Instrumenten dann ganz andere Musik spielt, als normalerweise drauf gespielt wird. Das finde ich auch immer konzeptionell sehr schön, weil dann kriegt man diese Verbindung von dem Klang von diesem Instrument, aber plötzlich entsteht ganz andere Musik und das finde ich immer eine sehr schöne Ebene, die dann da entsteht.
Und diese Doppeldeutigkeit oder diese mehreren Ebenen, die so im Klang drin sind, das passt ja auch sehr gut zu der Doppeldeutigkeit des Bildes. Ja, die Figuren, die im Intro zu sehen sind, die verändern ja ihre Gestalt durch die Kamerafahrt und durch die Bewegung, durch die Fahrt der Lichtquelle. Man sieht sie anders, wenn das Licht sich verändert. Man sieht sie von vorne, man sieht sie von hinten. Man bekommt immer mindestens einen doppelten Eindruck. War das auch eure Überlegung, das so auch zu parallel laufen zu lassen?
Nein, in dem Fall nicht, weil in dem Fall war die Musik vor dem Bild da. Also es ist tatsächlich so, dass es für uns war schnell klar, ah toll, dieses Motiv aus Bis das Brot gefriert, sollte auch das, wenn nicht eines, zumindest eines der Hauptmotive in Kohlraben Schwarz sein. Und da gab es schon gleich daraus, ah, das müsste auch in der Titelmusik vorkommen. Und dann haben wir tatsächlich nur als Angabe gekriegt, ja, macht mal eine Titelmusik ungefähr mit 120 Sekunden, mit 2 Minuten. Und da war ich schon sehr überrascht, weil das für heutzutage sogar sehr lang. Viele Titeldinger sind viel, viel kürzer, aber das war die Aussage. Und wie das dann darauf diese Animation, die da drunter liegt, die ist dann erst später entstanden. Also tatsächlich haben die Animation gemacht, dann unsere Musik bekommen. Und ich weiß gar nicht, wie das inhaltlich entstanden ist. Aber darauf dann die Animation gemacht. Und dann ging es aber in so eine Wechselwirkung. Weil dann kam, wie immer mal überraschend wieder so, ah nee, jetzt doch nicht 120 Sekunden lang. Jetzt doch einkürzen. Und wie man in dieser Animation sieht, ah, und jetzt drehen die sich da immer, diese Figuren, wo man sieht, ah, Moment, der hat ja dann hinten drauf, ist es ja wieder was ganz anderes oder zoomt dran und ich sehe, ah, da steckt ja noch was, ist ja noch was anderes drin zu sehen im Bild, womit es spielt, diese Doppeldeutigkeit. Von der wussten wir erst in dem Moment, als wir es gesehen haben. Und da kam natürlich wieder so, jetzt muss die Musik das wieder aufgreifen und zwar gar nicht so sehr diese Doppeldeutigkeit, sondern eher immer diese Bewegung, also quasi wieder eine Art von Mickey Mousing. Da sind ja ganz viele solche Schweller drinnen. In dem Moment, es zoomt dran, die Figur dreht sich um und zack, sehe ich, ah, da hinten am Hinterkopf ist da ja wieder ganz was anderes.
Das hatten wir, um das kurz zu illustrieren, auch kurz angesprochen in unserem Gespräch, also von Martin und mir. Vielleicht ist das die Stelle auch eine der Stellen, die du meinst. Es beginnt ja am Anfang mit G-Moll. Das Hauptmotiv. Und dann kommt im zweiten Takt, wenn ich es richtig so aufgeteilt habe, dann so ein Blechbläser, eine Blechbläserdissonanz, Dis und E. Sind das diese Stellen, die du meinst, wo dann die so reinschwellen und die quasi dann mit der Bewegung der Figuren gehen?
Ja, genau, das sind diese Bläser, Weller am Anfang, die tatsächlich nachträglich noch drauf gemacht wurden. Und in diesem, es ist ja so ein bisschen zweiteilig, diese Musik, und wenn es dann weitergeht, hinten raus sind so Schweller von Stimmen. Da sind es ja Chöre, die das Gleiche machen, was vorher die Bläser gemacht haben. Und das sind zum Beispiel Sachen, das war vorher nicht in der Musik. Sondern das ist dann wieder quasi der nächste Schritt, wo dann quasi dieses Bild gegeben ist und sagt, aber guck mal, das Bild braucht in der Musik noch wieder ein paar Dinge.
Ein Hand in Hand im Produktionsprozess, ne, dass dann noch dann vom Bild her neue Anforderungen an die Musik kamen.
Genau. Und das besonders im Intro, weil natürlich so ein Intro ist ja natürlich total wichtig für so einen Film. Das ist ja so die Signation für den ganzen Film. Da wird natürlich ganz viel Mühe reingelegt. Und da passiert das natürlich viel mehr als an irgendeiner anderen Stelle im Film, dass auch dann immer noch geändert wird, angeglichen wird, nochmal auch Sachen verworfen werden. Also da steckt immer ganz viel Arbeit drin.
Ich meine, das merkt man auch. Ich finde, das ist ein sehr fein durchgearbeitetes Intro. Wir hatten vorher besprochen das Intro der Big Bang Theory, das auch klasse ist, aber es ist doch sehr, sehr viel direkter, während man hier wirklich sehr viel mehr auf verschiedenen Ebenen und sehr viel mehr im Detail noch zu hören und entdecken hat. Und ein Detail, was selten in Intros, ich kann mich auch nicht erinnern, wann ich das mal gehört habe. Ein Detail ist hier das Fachbegriff Accelerando, also das Schnellerwerden im zweiten Teil. Das ist sehr ungewöhnlich. Ich habe es mal gestoppt. Das beginnt bei Tempo 77 Schlägen pro Minute und endet bei 94. Fast 20 Schläge pro Minute werden in diesem zweiten Teil draufgesattelt. Es wird immer schneller. Warum diese Entscheidung? Das ist ungewöhnlich.
Also, dieses Schnellerwerden war auch schon in dem Original, nenne ich es mal wieder, war da auch schon drin. Und mir hat es total gut gefallen. Ich fand das eine sehr tolle musikalische Stilmittel ist es ja, der heutzutage, wo rein vom produktionstechnisch, wo alles, wie man sagt, auf Klick produziert wird, also quasi ein Metronom immer grundlegend läuft, worauf alle spielen, weil dann auch mit den heutigen technischen Möglichkeiten Dinge hinterher wieder leicht änderbar sind, im Sinne von eben zerschneidbar, Musikstücke, einzelne Teilchen werden zersetzt. Natürlich, wenn das alles gleich schnell ist, dann kann ich die beliebig durcheinander schmeißen. Es passt auf jeden Fall alles schon mal vom Tempo. Ich habe nicht plötzlich dann einen Teil, wo plötzlich einen riesigen Temposprung macht und ihr denkt, was ist denn da los? Dann klingt es komisch. Also es passt dann leichter zusammen, ist viel einfacher mit dem heutigen oft verwendeten Baukastensystem zu bearbeiten. Deswegen wird es gar nicht mehr viel gemacht, war aber ist natürlich in der klassischen Musik über ein völlig gängiges Stilmittel, um irgendwas, wie gesagt, wird spannender oder um es mal ganz einfach zu nehmen, als noch nicht auf Klick, also noch nicht auf Metronom alles gespielt wurde, auch in der Popmusik. Es war völlig normal im Refrain, wenn es lauter und wilder wird, wird man automatisch auch ein bisschen schneller, ganz unbewusst. Das ist so drin im Menschen. Also in dem Moment, wo es lauter wird, naja, gar, wenn ich mich anfange zu streiten, dann spreche ich auch schneller. Ja, bin ich nicht nur lauter, dann wird es auch hektischer und schneller eben. Und in dem Moment, wo es langsamer wird, ist ja auch was meistens ruhiger und nicht so laut und eben langsamer so. Eigentlich es wird ruhiger und nicht so laut und damit auch langsamer, weil das sich so ein bisschen entspricht. Ja. Und das ist auch oftmals, war das auch in dem Rock oder in Popmusik, war das auch drin, natürlich nicht extrem. Ja. Und man kann es natürlich auch extrem als Stilmittel benutzen. Ich sage ja, gut, jetzt wird etwas immer wilder, immer weiter, steigert sich wohin zum Höhepunkt und wird eben nicht nur lauter, sondern auch schneller. Und das haben wir da gemacht und fanden es auch für diese Musik, die ja im ersten Moment auch sehr handgemacht klingt mit diesen mittelalterlich anmutenden Instrumenten, fanden wir es super passend und wie gesagt, ich glaube auch deswegen, weil heutzutage alles auf Klick produziert wird, wird dieses Stilmittel gar nicht mehr so viel benutzt, weil man gar nicht auf die Idee kommt, naja gut, da könnte auch so eine tempomäßige Steigerung drinnen sein. Das wird schon noch benutzt. Aber halt einfach, weil es so vorgegeben ist, kommt man nicht so schnell drauf, dieses Stilmittel auch zu benutzen. Und deswegen muss ich ehrlich sagen, sind wir da auch so ein bisschen stolz drauf, weil das echt ungewöhnlich ist.
Kann ich gut verstehen, zumal die Wirkung ja auch deutlich ist und zum Intro sehr gut passt. Und ja, Accelerando hat immer mit Intensivierung zu tun. Meistens jedenfalls, wie du schon sagtest, eine Lautstärke steigert sich dann meistens auch das Tempo und diese Intensivierung, die habt ihr da drin, was sich ja auch in der Harmonik hier bemerkbar macht, ja, die sich ja in den letzten, ja, 2, 3 Takten, je nachdem, wie man das da rechnet, auch immer mehr auflöst, bis hin zu so einem Gleisen, wo, ja, Zitterhackbrett, könnten wir vielleicht zusammenfassen zu Zickbrett, also wo das Zickbrett nur noch schnelle Töne, die so ineinander gleisen, spielt, wo alles in einem Gleisen und einem Schwall aufgeht. Und das wird angesteuert von diesem Accelerando. Und das hat als Intensivierung des zweiten Intro-Teils eine unglaublich starke Wirkung. Ja, man kann dem nicht entgehen. Soll man ja auch nicht, ne?
Genau.
50 Sekunden habe ich jetzt mal so, also oder knapp 50, habt ihr dann doch noch einiges gekürzt von den 120, die zuerst so anavisiert waren.
Wie gesagt, da wird ja viel Mühe und viel Arbeit reingesetzt und es gibt natürlich viele Entwicklungsschritte in so einem Intro. Sogar ursprünglich war die Musik, die ja auch in dem Bis das Brot gefriert vorkommt, ist ja nur dieser zweite Teil aus der Intro-Musik. Der war ursprünglich allerdings auch dann wieder viel länger. Und das hatten wir zuerst gemacht. Da guck mal, so könnte, ich weiß gar nicht mehr, welche Länge das dann hatte insgesamt. Dann waren das vielleicht 60 Sekunden, 70, ich weiß es nicht mehr genau. Dann kam eben nicht die Angabe, aber wir brauchen aber sogar fast 2 Minuten. Daraufhin haben wir dazu dann diesen ersten Teil gemacht, der aber eigentlich ursprünglich ein Mittelteil war. Das fürs Verständnis. Also es gab diesen zweiten Schlussteil, wo ich sage jetzt mal mit dem Hackbrett, wo das so deutlich ist, diese Achtelfigur, die sich immer mehr steigert, immer schneller wird. Die gab es schon mit einer kleineren Steigerung ganz am Anfang. Dann kam der Teil, mit dem es jetzt anfängt, als Mittelteil. Und dann kam hinterher raus der Teil, so wie er jetzt ist. Und da kam eigentlich da dann, oh, jetzt brauchen wir es doch wieder viel kürzer. Und da kam eben die Variante, gut, dann lassen wir diesen ersten Teil einfach weg und steigen gleich mit dem Mittelteil ein, so wie es jetzt ist. Und dann kam immer mehr das Bild und woraufhin wir tatsächlich hinten raus diesen Hackbrettteil, den auch nochmal gekürzt haben. Und zwar nicht, indem wir schneller sich haben steigen lassen, sondern da passierte harmonisch noch mehr. Um es mal grob zu sagen. Da waren also quasi dieser Teil selber war länger, der wurde auch nochmal verkürzt. Und so ist dann erst die Entspannung entstanden. Also selbst da hat sich das Musikstück in sich nochmal dauernd geändert auch.
Fällt dir das schwer? Also ich kenne das ja auch, ne? Wenn man schreibt, ein Punkt im Prozess ist ja immer streichen, kürzen, wegnehmen, was man schon hatte. Fällt dir das schwer, was rauszunehmen, wo du vielleicht auch schon Arbeit reingesteckt hast? Oder bist du da eher pragmatisch unterwegs?
Nee, im ersten Moment wurmt es einen immer. Ich werde es auch nicht los, weil man hat es ja jetzt gerade gemacht und man hat es natürlich so gemacht, wie man es selbst gut findet. Das ist ja klar. Immer nach dem eigenen Wissen, ja, so würde ich das machen, ah, so gefällt es mir selber, so funktioniert es. Und man kann ja sein Handwerk, man weiß auch, so funktioniert es. Und dann kommt quasi von außen wie die Ansage, nee, aber anders. Wir brauchen es doch nur halb so lang. Und da hat man natürlich diese Wirkung im ersten Moment so, oh, schade. Dann muss ich es ja anders machen, dann ist es so, wie es jetzt funktioniert, schon mal nicht. Aber meistens ist es dann auch schnell wieder weg, weil in dem Moment, wo man wieder daran arbeitet, sich mit beschäftigt und ist quasi auf die andere Art und Weise, wie gesagt, wir haben ja den ganzen ersten Teil dann da quasi weggelassen und steigen mit dem vorigen Mittelteil ein. Und dann sieht man aber, ah, geht aber auch. Also wenn man dann das Gefühl hat, ah, ich habe es jetzt so gemacht, ah, dass das aber auch funktioniert, könnte genauso auch so sein. Wenn jetzt das eine das nicht weiß davon, ein anderer Teil war und es so hört, sagt, da ist doch alles super, funktioniert alles gut. In dem Moment hat man sich das quasi wieder zu eigen gemacht, um es so zu sagen, und sagt, na klar, ist halt eine andere Variante, geht auch. Und in dem Moment ist es da der anfängliche Ärger auch gleich wieder weg und man ist brennt dafür, für die Fassung, wie sie jetzt ist.
Wir beide konnten das jetzt sehen. Ich habe jetzt ständig genickt, Mir geht das auch ganz, ganz genauso. Ich kann das gut verstehen. Aber es ist vielleicht auch ganz gut, ne? Das zeigt ja, dass man dann doch mit einer inneren Begeisterung dabei ist und einer inneren Anteilnahme, und zu kühl ist vielleicht auch nicht gut. Und wenn man so weiterkommt, wunderbar. Ich würde gern zum Schluss noch einen Aspekt ansprechen, so ein bisschen weg vom Intro hin zur Musik, zum Score, zur Musik der Serie. Stichwort Humor. Da habe ich da auch im Gespräch mit Martin schon einen Punkt angesprochen, habe eine Behauptung aufgestellt, da würde mich interessieren, ob du das so teilen kannst. Nämlich, mir ist was aufgefallen. Akkordeon. Bis das Brot gefriert, da kommt ja ganz häufig diese Figur, ne, diese Hauptfigur, das Motiv. Das dann auch im Kohlrabenschwarz-Intro drin ist. Und ganz häufig, bevor das in Bernd das Brot als mystische, unheimliche Musik beginnt, davor ist Akkordeonmusik. Das ist häufig so in dieser Folge Bernd das Brot. Und was mir dann bei Kohlraben Schwarz aufgefallen ist, dass auch Akkordeonmusik, nicht im Intro, aber in der Serie eingesetzt wird. Nämlich immer dann, wenn Kesslers Handy klingelt. Das ist ja immer so ein Reinbrechen der Realität in so eine vielleicht unheimliche, mystische Stimmung ist. Das war meine Behauptung, sowohl bei Bernd das Brot, bei erst Akkordeonmusik, ein bisschen gute Laune, bevor es dann unheimlich wurde. Und meine Behauptung war, das Akkordeon, das habt ihr, du, immer so ein bisschen benutzt, bevor oder drumherum dann das Unheimliche wirken kann. Ist das ganz aus der Welt oder könnte da was dran sein? Sonst muss ich auch alles nochmal rausschneiden, also aus der ersten Phase.
Also, tatsächlich ist es so, die ganze Akkordeonmusik, also da ist ja auch hauptsächlich dieser Klingelton, bis das Brot gefriert, ist nicht von mir. Ich glaube, das hat sogar der Flo aus der Pumpe, Florian Oswald, einer von den Tommys-Konsorten, haben die gespielt damals für. Und es gab natürlich schon am Anfang auch gesagt, ja, man hat ja auch den Pool von aus das Bis das Brot gefriert, was könnte man dafür auch in Kohlrabenschwarz noch verwenden? Und ich glaube tatsächlich, dieser Klingelton, ich bin mir aber nicht ganz sicher, ist sogar eine kleine Akkordeonmusik aus Bis das Brot gefriert. Und so gibt es natürlich da wieder so eine kleine Verbindung, die ja nicht unbedingt jeder merken muss, wir aber für uns selbst auch so ein kleiner Insider. Fun Fact ist, ja, so fun ist es gar nicht, weil es ist ja auch doch inhaltlich eine Verbindung da. Und die tatsächlich was damit zu tun hat, dass jetzt, na, wieso hat er jetzt so seinen Akkordeon-Klingelton? Weil es ja doch sehr, sehr weltlich. Und es hat ja immer auch dieses schöne, ja, wie soll ich, dieser Bruch, der dann entsteht. Du hast so ein sehr weltliches, schon fast ein bisschen, ja, Comedy-Akkordeon. Und plötzlich sind wir wieder im Psycho. Und das macht natürlich so einen schönen Bruch, wodurch dann diese Psychomusik, die danach kommt, natürlich noch viel mehr wirkt. Also diesen Effekt hat es schon tatsächlich, dass erst ein sehr weltliches, volkstümliches, fast schon belustigendes Akkordeon ertönt. Und dann kommt aber was ganz was anderes.
Also ich fand jedenfalls diesen Klingelton sehr, sehr witzig, und so ist es ja auch gedacht. Und es ist immer großartig, wenn die da auf dem Minigolfplatz zum Beispiel stehen und dann auf einmal der Ufter-Ufter, der Klingelton losgeht. Das sind ja diese kleinen Comedy-Elemente in der Serie, die Serie auch ausmacht. Und ja, und hier auf der musikalischen Ebene. Eine Frage fällt mir noch ein. Ganz, ganz zum Abschluss. Was uns aufgefallen ist, ist es viel Musik in der Serie. Also jetzt vom Intro abgesehen. Es ist viel Musik in den Folgen. Warum habt ihr, es gibt ja auch die Tendenz, sparsam mit Musik umzugehen, sie nur punktuell, viel Stille zu verwenden. Hier ist es ja doch eher schon klassisch, dass viel Musik, viel atmosphärische Musik über lange Zeit, Minuten vielleicht, erklingt. Warum?
mal was mögen. Alle, Regie als auch Komponisten. Es ist schon so ein bisschen, dass er sagt, ja, das ist so wie diese zumindest älteren oder auch heute, stimmt ja gar nicht älteren, wie die großen Kinofilme. Wenn ich wirklich so großes Kino mit richtig Score, also im Sinne großes Orchester, was immer ganz tolle, weite Atmosphären aufmacht, dann ist da tatsächlich ja immer sehr, sehr viel Musik. Nicht unbedingt, weil die immer Mickey Mausen-mäßig alles miterzählt, sondern weil die dann so eine Grundatmosphäre schafft. Und das mögen wir halt sehr, sehr gern, weil es auch was sehr Filmisches hat, hat ja auch was Künstlerisches. Man kann natürlich sagen, ja gut, wenn heute ein bisschen weniger Musik bewusst benutzt wird, ist ja auch völlig richtig als Stilmittel, dann kriegt es natürlich wieder was Realeres. Dann ist es ja schon wieder mehr das, ah, guck mal, ich habe das jetzt, ja, dieses Sinnes von der Zuschauer war dabei. Ich habe das quasi jetzt mit meinem Handy mitgefilmt. Nachts, als ich das komisch fand, was der Mann da hinten gemacht hat. Ja, dann ist da keine Musik drauf, weil es noch viel mehr realer ist und noch viel mehr so dieses heutzutage, ich gehe da, kann auf eine Art bewegtes Bild produzieren und dann ist da so diese Verbindung, oh, okay, ich könnte da jetzt gerade selber wirklich dabei sein. Während natürlich im Kino holt es ein auf eine andere Ebene alles. Also ganze Kino im Sinne von große Leinwand, Musik, alles so bunt hier, ist natürlich auch eine künstlerische Überhöhung, die da erstmal stattfindet. Das mögen wir gern und dem entspricht halt einfach viel Musik auch.
Unser Thema ist hier das Intro. Ich glaube, diese Entscheidung, die Musik in den Folgen sehr, sehr dicht und nicht zu knapp zu halten, das passt auch gut zum Intro. Weil nach diesem Intro spärlich mit Musik umzugehen, das würde nach meinem Empfinden auch nicht passen. Denn die Dichte, die ihr im Intro entfaltet, die findet sich so auf diese Weise dann auch in den Folgen wieder. Also ich finde das auch sehr stimmig, was den Bezug zum Intro angeht, ja. Vielleicht können wir das, die Stimmigkeit als Schlusswort nehmen. Großartig, dass du dir so viel Zeit genommen hast.
Na klar.
Ich denke, es ist ganz viel rübergekommen. Vielen Dank, dass du bereit, in der Lage und willens warst, das Gespräch mit uns so zu machen und freue mich drauf, wenn wir die Folge dann demnächst rausschießen können. Und die soll ja auch rauskommen, wenn am 28. Oktober Kohlram Schwarz im bayerischen Fernsehen zu sehen sein wird. Nämlich am 28. Oktober die ersten drei Folgen und am 31. Oktober die folgenden und abschließenden drei Folgen.
Das ist ja schon wieder abgefahren. Da weißt du mehr als ich, das wusste ich gar nicht.
Oh, doch, das ist so. Das ist so, ja. Und dann ist es auch in der Mediathek Kohlraben schwarz, allerdings nur einen Monat, also bis Ende November oder so, ja.
Ah, schön. Ja, sehr schön.
Bisher läuft Kohlraben schwarz bei Magenta TV und auch bei Prime gegen Bezahlen. Ja, aber dann auch im öffentlich-rechtlichen Bayerischen Rundfunk Ende Oktober, 28. Oktober, kommen die ersten drei Folgen. Und wer überprüfen will, ob das, was wir hier besprochen haben, alles stimmt oder nicht, der sollte da mal reingucken. Ich habe übrigens gestern noch Werbung gemacht. Ich hatte gestern einen Auftritt im Sauerland und da war eine Gruppe da, da stellte sich raus, mit denen habe ich mich hinterher noch unterhalten, das ist eine Minigolfmannschaft. Und die habe ich gekriegt über den Minigolfplatz. Dem habe ich denen erzählt und das hat die schon sehr eingenommen für Kohlraben schwarz und allein dieser besondere Minigolf, ja, Platz, dieser verfallene im Wald, hat in dem Fall dafür gesorgt, dass ein paar Zuschauer dazukommen werden. Aber alle anderen dürfen auch.
Das ist ja super.
Mit Begeisterung sage ich auch vielen Dank, dass du mitgemacht hast. War ein tolles Gespräch, sehr sympathisch, fachlich, interessant. Und da würde ich sagen, machen wir jetzt mal Schluss. Gehen unserem Alltagsgewerbe nach. Danke, viel Erfolg in der nächsten Zeit.
Danke, danke euch sehr fürs Dabeisein.
Ein Vergnügen. Mach's gut.
Tschüss.
Andreas Lenz von Ungern Dernberg. Jetzt hatte ich's richtig.
So ist es. Ciao.
Ciao.
Leslie? Leslie, bist du wieder da aus der Zukunft zurück?
Oh, ich bin überzogen von Eis hier, wie bei Zurück in die Zukunft, der DeLorean. Ah.
Oh. Also hast du dein Gespräch jetzt mit dem Andreas Lenz von Ungern Steinberg geführt?
Ja, und es hat mich auch erwärmt. Und wenn ich dran zurückdenke, dann taut das hier auch alles wieder weg.
Ja, ja. Verrat nicht so viel, sonst kommen wir in dieses Paradoxon mit Zeitreisen, wo ja immer irgendwas nicht wirklich funktioniert. Weil du kannst ja jetzt noch gar nicht wissen eigentlich, was du da erfahren hast, oder? Naja, da geht's schon los.
Ja, ne, aber vielleicht sagen wir auch einfach am Ende, ach, ich dachte, pfeif drauf.
Ja, genau.
Es hat richtig Spaß gemacht mit dem Andreas. Ich habe viel erfahren über ihn und Kohlraben Schwarz und die Musik. Und ja, das muss ich dir jetzt alles erzählen. Oder willst du dir lieber die Aufnahme anhören?
Ja, ich höre mir das mal an. Du warst ziemlich lange weg. Vielleicht bist du auch auf irgendeiner Zeitebene gewesen, wo die Zeit anders vergeht. Aber ich glaube, wir haben eigentlich einen ersten Teil von Kohlraben Schwarz damit absolviert und sollten einen zweiten Teil ins Auge fassen, oder?
Ich glaube, das riecht nach Doppelfolge.
Doppelfolge, genau. Das heißt, unser Gespräch mit dem Kreateur des Ganzen, Tommy Krappweis, wird in der nächsten Folge stattfinden und auch einem weiteren Gast, Wolfgang Fröning, der uns das Gespräch vermittelt hat, wird auch dabei sein. Und das heißt, heute gibt es kein Rätsel, denn ihr wisst ja, es geht weiter mit Kohlraben Schwarz Teil 2. Und dann bleibt uns nichts anderes übrig, als zu sagen, macht's gut und hoffentlich bis bald.
Diesmal bis in Kürze.
Genau. So, Leslie, bist du wieder da?
Martin, ich bin wieder da und ich bin schlauer als vorher, was ja kaum geht. Ein kleiner Scherz. Ich setze nochmal neu an. Ja, ich bin wieder da und ich hatte viel Spaß. Ich setze nochmal an. Ja, ich bin wieder.